Sonst, für die zwei oder drei, die mich nicht wirklich kennen, ich habe vor anderthalb Jahren in Bogenhofen Theologiestudium abgeschlossen, arbeite seit dann für das Ellen White Estate und zwar hauptsächlich am Computer. Ich programmiere hauptsächlich, ich habe mit Ellen White und Adventgeschichte extrem wenig zu tun, leider. Aber es interessiert mich persönlich und deswegen hoffe ich, doch ein bisschen was zu sagen zu haben zum Thema. Ich dachte, bevor wir über Ellen White an sich reden, wollte ich euch ein bisschen zu zeigen noch, was 1844 und die Zeit vorher wirklich passiert ist. Es gibt nur ein paar Aspekte, über die wir sehr selten reden oder gar nicht reden. Es ist nämlich nicht so, dass zu der Zeit nur Miller gepredigt hätte. Wir kennen ja William Miller, der hat gepredigt 1844. Halb Amerika wusste davon. Aber es war lange nicht nur Miller. Und da will ich euch ganz kurz ein bisschen die Geschichte aufzeigen. Ich werde viele Facts bringen. Es geht nicht darum, dass ihr die alle versteht. Es geht einfach darum, dass ihr so ein bisschen ein großes Bild kriegt, was sonst noch gelaufen ist. Und anfangen würde ich gerne mit einem gewissen Immanuel Lacunza. Der hat im 18. Jahrhundert gelebt. Und das war ein Jesuitenpriester. Der hat dann während seines Lebens immer mehr die Bibel studiert und ist immer mehr Richtung Prophetie gekommen. Bis er dann ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Das Kommen des Herrn in Herrlichkeit und Majestät auf Spanisch. Bisschen später gab es dann einen Edward Irving, der hat von diesem Buch gehört und hat extra Spanisch gelernt, um dieses Buch lesen zu können. Ich meine, das ist noch Hingabe. Ja, und der hat es dann übersetzt und 1827 in zwei Teilen veröffentlicht. Und durch dieses Buch sind dann in den 40er Jahren in England 700 Kleriker herumgezogen und haben die nahe Wiederkunft verkündigt. In England, 700 Kleriker. Dann ging es weiter mit einem, hier ist ein Bild von diesem Irving. Dann ging es weiter mit einem gewissen Bengel, hieß der. Der hat die Wiederkunft auch auf 1836 berechnet, hat in Deutschland gelebt und von seiner Verkündigung aus sind dann auch drei Gruppen entstanden in Süddeutschland, in Russland und auch gewesen in Amerika, die dort die Botschaft verkündigt haben. Dann gab es einen Heinrich Kelber, 1763 bis 1838. Er hat zum ersten Mal vermutlich verstanden, dass es zwischen Daniel 8 und Daniel 9 einen Zusammenhang gibt, dass also die 70 Wochen und die 2300 Abende zusammengehören und hat auch so dann die Wiederkunft auf 1843 berechnet und das verkündigt und auch seine Botschaft wurde in ganz Süddeutschland und auch in Russland verbreitet. Und dann ein ganz großer unter diesen Predigern war ein gewisser Dr. Joseph Wolff, vermutlich deutsch, wurde in Bayern geboren. 1795 bis 1862. Er wollte Missionar werden, ist 1816 nach Rom gereist, hat dort wie Luther auch einen Schrecken gekriegt, also die ganzen Missstände in der katholischen Kirche gesehen hat, ist dann zur anglikanischen Kirche konvertiert und wurde tatsächlich Missionar. Seine Lehre war hauptsächlich, dass Jesus 1847 in Kraft und Herrlichkeit wiederkommt. Und er hat diese Lehre zwischen 21 und 45 verkündigt in Palästina, Ägypten, Mesopotamien, Krim, Persien, Georgien, Ottomanisches Reich, Griechenland, Arabien, Turkestan, Bokhara, Afghanistan, Kaschmir, Hindustan, Tibet, Holland, Schottland und Irland. Also wie der Mann das geschafft hat, keine Ahnung, aber der war aktiv. Und dann gab es natürlich William Miller. Ich habe versucht, das Ganze ein bisschen auf eine Karte einzuzeichnen, wo wir ungefähr wissen, dass die Botschaft verkündigt wurde. Das heißt nicht, dass es nur dort war natürlich, aber es ist nicht immer leicht, das heute noch nachzuvollziehen. Aber überall, wo rot ist, wissen wir spezifisch, dass die 1844er Botschaft verkündigt wurde. Und ich finde das schon interessant. Und dann gibt es natürlich noch die Kinderprediger in Schweden. Das ist ein ganz interessantes Thema. Und zwar kam das während ungefähr zwei Jahren vor 1844 immer wieder vor, dass Kinder einfach gespielt haben, im Sandkasten oder zu Hause mit den Spielzeugen gespielt. Und plötzlich sind sie aufgestanden und haben zu predigen begonnen. Eine perfekte Predigt. Haben die nahe Wiederkunft Jesu gepredigt. Perfekt ausgearbeitet, alles. sind wieder hingekniet, gesessen und haben weitergespielt. Das war ein Wunder natürlich. Gott hat sich in Schweden der Kinder bedient, um die Botschaft der Wiederkunft, das haben sie nie gesagt, um die Botschaft von 1844 weiterzubringen, weiterzugeben. Sehr interessant. Und in dieses Setting hinein kommt jetzt Ellen White. Was lerne ich daraus? Die Welt hat gebrodelt 1844 in gewisser Hinsicht, wenn es um die Wiederkunft geht. Es ist viel gelaufen. Und man könnte sich jetzt fragen, wenn so viel los war, wieso hat Gott diese Enttäuschung zugelassen? Was war der Punkt davon? Ich meine, das ist jetzt so eine Frage, wo man jetzt lange diskutieren könnte. Ich sage euch einfach meine Antwort. Ich sehe immer wieder, dass Gott mit wenig treuen Leuten viel mehr tun kann, als mit vielen untreuen Leuten. Das ist übrigens meine Meinung, also ich könnte gerne eine andere haben. Und ich bin überzeugt, dass Gott diese Enttäuschung zugelassen hat, damit er zwar vielleicht kein großes Volk hat, aber dafür ein treues Volk, mit denen er wirklich arbeiten konnte. Und das hat funktioniert. Die Adventgemeinde, die Adventbotschaft am Anfang unserer Gemeinde ist wirklich so, also sehr schnell in viele Orte gekommen. Das hat wirklich gut funktioniert. Und in dieses Setting rein stellt jetzt Ellen White, der diese junge Gemeinde, die wirklich einen Auftrag hat von Gott, zu unterstützen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Ellen White ist nicht einfach eine Prophetin, die Gott halt gegeben hat aus Spaß an der Freude. Er hatte wirklich ein spezifisches Ziel damit und ich glaube, das müssen wir immer sehr bewusst sein. Gut. Also mal kurzen Überblick über ihr Leben, zumindest die frühen, die Kindheitsjahre. Geboren am 26. November 1827. Hatte eine Zwillingsschwester, die hieß Elizabeth Harmon. Sie war das siebte Kind. Und sie haben die Methodistenkirche besucht. Und da gibt es eine lustige Geschichte. Ellen White muss als Kind ein sehr aufgewecktes, fröhliches Mädchen gewesen sein. Und da gab es eine lustige Geschichte von einer Kuh Bossy. Sie hat schon sehr früh das Melken gelernt. Und irgendwo wollte sie wieder in den Stall gehen und diese Kuh melken. Und die Kuh war nicht mehr da. Das hat ein Problem. Was machst du als kleines Mädchen, Kuh nicht mehr da? Ellen White geht in den Wald, sucht nach der Kuh, ruft nach der Kuh und irgendwann hört sie die Kuh und sie folgt diesem Klang und findet die Kuh im Schlamm stecken und kommt nicht mehr raus. Ja, was tut sie jetzt? Sie hat sehr schnell gemerkt, naja, rausziehen, ich meine, das kann sie vergessen natürlich. Was macht sie jetzt? Und sie kam dann drauf, sie hat es so gemacht wie mit dem Esel und der Karotte, weil der dann immer ein bisschen weiter geht. Sie hat irgendwie Futter geholt und hat mit dem Stock oder so geschafft, das so kurz vor die Kuh das hinzuhalten. Und die Kuh hat es dann irgendwie gerafft, immer ein bisschen weiter, ein bisschen weiter, ein bisschen weiter zu gehen auf diese Art und Weise, bis sie dann wirklich draußen war. Das hat also funktioniert. Ellen White muss auch in der Schule wirklich eine sehr gute Schülerin gewesen sein. Es wird berichtet, dass immer wenn was vorzulesen war, dann hat man gebeten, dass Ellen White das vorlesen sollte. Weil die ganzen anderen Schüler gesagt haben, wenn Ellen White das vorliest, na, Ellen Harmon damals noch, dann verstehen wir es doch richtig tief. Dann verstehen wir wirklich den Text. Also sie hat irgendwie einen Ruf dafür, dass sie das gut rüberbringen kann. Anyway. mit 12 hat sie dann ihre Bekehrung erlebt. Und hat sich im Atlantik mit 12 anderen Personen taufen lassen und hat dann sehr bald als aktive Seelengewinnerin gearbeitet. Und in einem Buch, im ersten Buch von ihr, Frühe Schriften, beschreibt sie dazu: Ich veranstaltete Versammlungen mit meinen jungen Freunden, von denen einige beträchtlich älter waren als ich. Einige waren sogar verheiratete Personen. Eine Anzahl von ihnen war eitel und gedankenlos. Meine Erfahrung klang ihnen wie eitles Geschwätz und sie verachteten meine Einladungen. Ich war jedoch entschlossen, in meinem Bemühen nicht nachzulassen, bis diese teuren Seelen, für die ich solch großes Interesse hatte, sich Gott übergeben würden. Ganze Nächte verbrachte ich im Gebet für diejenigen, die ich ausgewählt und zusammengebracht hatte, um für sie zu arbeiten und mit ihnen zu beten. Sie war 12 zu der Zeit. Einige von ihnen waren aus Neugierde gekommen, um zu hören, was ich zu sagen habe. Andere glaubten, ich sei von Sinnen, weil ich so beharrlich in meinen Anstrengungen war, besonders wenn sie ihrerseits keinerlei Interesse zeigten. Aber in jeder unserer kleinen Versammlungen fuhr ich fort, zu ermahnen und für einen jeden von ihnen einzeln zu beten, bis alle sich Jesus übergeben und die Verdienste seiner vergebenden Liebe anerkannt hatten. Ein jeder wurde zu Gott bekehrt. Das sagt was aus über sie. Jo, und dann 1842 kam Miller nach Portland in Maine. Jetzt Portland in Maine ist ungefähr da. Das ist der Ort, wo, so dort oben halt, wo unsere Gemeinde auch gestartet ist. Dort hat das Ganze begonnen. Maine, New Hampshire, so dort die Gegend. Und der hat eben die Wiederkunft Jesu verkündigt und die Harmons, die ganze Familie, hat sich bekehrt und wurden daraufhin aus der Methodistengemeinde ausgeschlossen, wo sie bisher waren. Sie wollten natürlich wissen, wieso. Wieso werden wir ausgeschlossen? Ich meine, was ist das Problem? Und die Antwort, die sie gekriegt haben, waren, sie haben sich nicht nach den Regeln unserer, also der Methodistengemeinde verhalten. Sie fragen, welche Regeln denn? Die einzige vorgebrachte Anklage war, dass wir gegen ihre Regeln gehandelt hätten. Auf die Frage, welche Regeln wir missachtet hätten, wurde nach einigem Zögern gesagt, wir hätten andere Versammlungen besucht und vernachlässigt, uns regelmäßig mit unserer Klasse zu versammeln. Das zeigt vielleicht so zwischen den Zeilen ein bisschen den Hass auf von gewissen Gemeinden und Leuten gegenüber Miller und seiner Predigt ausgeübt wurde. Also das war nicht nur heile Welt damals, überhaupt nicht. Trotzdem, sagt Ellen White dann über diese Zeit, es war das glücklichste Jahr meines Lebens. Mein Herz war voller froher Erwartung, aber ich war tief besorgt um diejenigen, die entmutigt waren und keine Hoffnung in Jesus hatten. Als ein Volk haben wir uns versammelt, um in ernstem Gebet für eine wahre Erfahrung und die untrügerischen Zeichen unserer Annahme bei Gott zu beten. Und das sagt sie einiges später. Auch wieder. Ich meine, das ist jetzt Zeugnisse Nummer 1, das war dann bald danach. Aber sie hat das ganze Leben lang gesagt. Das Jahr war das beste Jahr ihres Lebens, weil es so ernsthaft war. Und sie betont immer, es war ohne dieses überschwängliche, euphorische, es gibt ein Wort dafür. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es war wirklich gegründet auf die Bibel und einfach ernsthaft ein Ringen mit Gott um eine echte Erfahrung. Und das hat sie so geschätzt. Schwärmerisch, ja, genau. Danke. Ja, und dann wissen wir natürlich, es kam es kam die Enttäuschung. 1844, Jesus kam nicht wieder, wie wir alle wissen. Und es haben sich dann verschiedene Gruppen gebildet. Aber eine Gruppe hat sich dann versammelt. Das waren lauter junge Leute. Ellen White war 17 zu dem Zeitpunkt. Viele waren unter 25, die dann studiert haben. Nächtelang haben sie studiert. In Scheunen haben sie das Wort Gottes studiert. Und sie haben wirklich versucht, eine Antwort zu finden auf das Problem, das sie jetzt hatten. Ich meine, was ist falsch? Die Zeit scheint zu passen und das Ereignis scheint auch zu passen. Wieso ist Gott nicht gekommen? Und sie hatten verschiedene Ideen. Und in dem Zusammenhang kriegt Ellen White dann die erste Vision von Gott. Die kann man lesen im Buch Frühe Schriften. Early Writings, meiner Meinung nach das beste Buch von Ellen White überhaupt. Und ein Künstler hat dann versucht, diese Vision ein bisschen aufzuzeichnen. Das Bild zeigt mehr als nur die Vision. Es zeigt eigentlich einen großen Teil der Adventgeschichte. Es zeigt einen großen Teil unserer Theologie auf, aber es zeigt auch diese erste Vision, weil in der ersten Vision hat sie gesehen, die Adventgemeinde auf diesem schmalen Pfad, der am Ende zum Licht ganz auf der rechten Seite zum Himmel führt. Und wir sehen ganz links oben den Hohepriester im Allerheiligsten. Und was Ellen White sieht in dieser Vision, ist, dass es noch eine Zeit dauert. und dass Jesus eben noch nicht wiederkommen sollte, sondern jetzt im Allerheiligsten ist und für sein Volk weiterhin da ist. Und sie sagt, oder andersrum, ihr seht, dass der Weg beleuchtet ist. Da ist Licht drauf. Und das Licht kommt von drei Quellen. Die eine Quelle ist ganz rechts, der Himmel, auf den wir immer achten sollten. Das andere Licht kommt von Jesus aus. Und das dritte Licht kommt vom Allerheiligsten, das runterkommt vom Hohepriester. Und sie macht ganz klar den Punkt, dass wenn wir unsere Identität und unsere Geschichte vergessen, dann haben wir kein Licht oder zu wenig Licht auf dem Pfad und werden vom Pfad runterfallen, so wie es auch eingezeichnet ist. Es gibt ein paar Leute, die fallen runter, das sieht man. Es ist also enorm wichtig für uns, dass wir das Heiligtum studieren, dass wir Jesu Dienst im Allerheiligsten studieren. Und was damit verbunden ist, natürlich die ganzen prophetischen Sachen in der Bibel, wie natürlich Offenbarung und Daniel in erster Linie. Das ist ganz, ganz wichtig für unser eigenes Heil, dass wir uns um diese Sachen kümmern. Das war das. Kurzer Abriss über die Zeit. Übrigens, jetzt alles, was ich euch heute sage, oder nicht ganz alles, aber das habe ich mit jemand anderem schon gehalten vor etlichen Wochen in einer Gemeinde in Deutschland. Wir haben die ganze Predigt und ungefähr 3,5-4 Stunden am Nachmittag gemacht. Ich versuche das jetzt alles so ein bisschen zu komprimieren. Also das war jetzt die Predigt. Aber also wenn es zu schnell ist, wirklich fragt einfach nach. Und wenn ich zu undeutlich rede für gewisse, dann fragt auch einfach nach. Ich würde jetzt gerne ein paar Fragen behandeln. Zum Beispiel, die mit Inspiration zu tun zu haben, wir kommen jetzt dazu. Eine Frage, die oft gestellt wird, ist folgende. Wir sind ja eigentlich Protestanten. Ich meine, wir sind Adventisten, aber wir haben die protestantische Tradition. Und als solche ist uns auch ganz wichtig, sola scriptura. Wir haben unsere Grundlage nur in der Bibel. Das hat Luther gesagt, die Bibel und die Bibel allein. Und das sagen wir auch. Gleichzeitig haben wir jetzt Ellen White. Was machen wir jetzt damit? Und ich behandle das, weil das ist ein wichtiger Punkt. Wir werden als Adventisten immer wieder und immer und immer und immer wieder angegriffen für diesen Punkt. Das ist wirklich eine große Sache. Ich würde euch in dem Zusammenhang gerne eine kurze Geschichte erzählen von einem Schiff, das von Amerika nach Hamburg fährt. Und dieses Schiff hat vermutlich noch kein GPS, sondern kriegt ein Handbuch, wo einfach genau drin steht, ist nicht passiert, aber wo genau drin steht, du musst dort und dort lang fahren und so musst du handeln, damit du sicher von Amerika nach Hamburg kommst. Und das funktioniert alles bestens und dieses Schiff fährt in den Hafen ein, in Hamburg. Und jetzt steht in diesem Handbuch, und wenn du dort bist, im Hafen in Hamburg, dann wird es schwierig. Weil dann ist das Gewässer nicht mehr so tief und dann gibt es ganz viel Verkehr und da musst du echt aufpassen. Und deswegen kommt in Hamburg ein Lotse auf dein Schiff, der dir dann genau sagen wird, wo du langfahren musst und wie du langfahren musst und so. Und jetzt ist die Frage, der Schiffskapitän, wenn er tut, was sein großes allgemeines Buch ihm sagt, was macht er? Sagt er dem Lotsen, ich brauche dich nicht, ich habe das große Handbuch, obwohl es dem Lotsen spricht? Oder sagt es, ja super, auf dich habe ich gewartet, denn von dir spricht dieses große Buch, das ich habe. Was macht er? Er sagt natürlich, auf dich habe ich gewartet, denn das Buch spricht ja von dir. Und genauso ist es mit der Bibel auch. Wir haben in der Bibel verschiedene Texte, die über Prophetie sprechen nach dem Abschluss der Bibel. Ein ganz bekanntes ist natürlich Joel 3, Vers 1, wo steht, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Und wir müssen jetzt hier den Kontext studieren vom Text, aber der Kontext macht ganz deutlich, es geht um das Ende der Zeit. Das heißt, die Bibel sagt, am Ende der Zeit gibt es Prophetie. Ein anderer Text, der oft gebraucht wird dafür, dann gleich zwei, ist Matthäus 24, 11. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Jetzt die Logik an dem Text ist einfach folgende. Wenn es überhaupt keine Prophetie mehr gäbe, hätte Jesus auch gleich sagen können, Leute, vergiss den Quatsch, es gibt es nicht mehr, basta. wäre sicherer gewesen. Aber er sagt, Leute, guckt einfach, prüft alles. Es gibt falsche, implizierend dann auch, es gibt auch richtige. Und der dritte Text, natürlich unser adventistischer Text, und die Frau, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottesgebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Und den Text habe ich jetzt hier nicht, aber wir kennen das, Offenbarung 19, Vers 10. Und das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung am Ende der Zeit. Das heißt, die Bibel spricht deutlich von Prophetie am Ende der Zeit. Und wir können das Prinzip sola scriptura sicher nicht dazu verwenden, die Bibel gegen sich selber auszuspielen. Das heißt, wenn wir schon für sola scriptura einstehen, dann müssen wir auch die ganze Bibel nehmen und auch diese Texte nehmen. Und dann heißt sola scriptura automatisch, dass wir auch Ellen White als Prophetin akzeptieren müssen, wenn sie denn eine wahre ist. Das müssen wir noch testen. Aber prinzipiell, wir können nicht die Bibel gegen sich selber ausspielen, indem wir das Prinzip sola scriptura nehmen. Also das funktioniert nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, ist dann Ellen White überhaupt eine wahre Prophetin? Ich meine, ist sie von Gott gesandt worden? Und dazu gibt uns die Bibel einen Test. Genau. Und ich habe hier 5 Punkte aufgeschrieben, die uns die Bibel gibt, um zu testen, ob Ellen White eine wahre Prophetin ist. Und hier will ich einfach vorher schon klar machen, wenn Gott uns einen Test des Propheten gibt, dann ist dieser Test eines Propheten ausreichend. Also wir können nicht alle diese 5 Punkte, die ich jetzt habe, positiv bewerten, falls wir das können, und danach doch noch Zweifel haben. Das funktioniert einfach nicht. Wir können bei diesen 5 Punkten bleiben und sagen und die einfach strikt analysieren, und wenn wir das gemacht haben und dann kommt ein Ja heraus, dann haben wir alles und dann müssen wir nicht mehr zweifeln, sonst würde man die Bibel ad absurdum führen. Das macht keinen Sinn. Und die 5 Tests sind folgende. Die kommen aus der Bibel. 1. Johannes 4,2. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Also ein Prophet von Gott wird es sicher bekennen. Logisch. 2. Text. Er bringt einen klaren Ruf zur Buße. Jeremia 23,16. Das ist ein Abschnitt. Ihr müsst verstehen, es gab früher 2 Arten von Propheten. Die einen waren die Hofpropheten, die wurden bezahlt vom König und die haben immer das gesagt, was der König hören wollte. Es wird alles gut und die Zukunft ist rosa und so. Und dann gab es eine andere Gruppe von Propheten und das waren die, die von Gott eingesetzt wurden. Und die haben meistens eben nicht das gesagt, was der König hören wollte, weil das Volk Israel meistens abgefallen ist. Gut, also früher gab es immer diese 2 Arten von Propheten, oft. Und Jeremia sagt eben hier dem König ganz klar, die immer nach dem reden, was du hören willst, das sind keine echten Propheten, sondern ein Prophet, der tadelt auch. Und wir gehen davon aus, dass es prinzipiell immer so ist, weil es immer was zu sagen gibt beim Volk Gottes. Dann Nummer 3. Wenn aber ein Prophet vom Heil weissagt, ob ihn der Herr wahrhaftig gesandt hat, wird man daran erkennen, dass sein Wort erfüllt wird. Natürlich, wenn es von Gott kommt, dann tritt es auch ein. Ein Prophet bringt gute Früchte. Jeder Christ bringt gute Früchte, aber ein Prophet natürlich auch. Und dann noch das Letzte. Hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Das heißt, ein Prophet muss mit dem Rest der Schrift übereinstimmen. Und sonst ist es natürlich kein wahrer Prophet. Und was wir jetzt tun werden, ist einfach diese 5 Punkte durchgehen und das ein bisschen genauer angucken. Okay. Sicher, genau. Aber es geht über das hinaus, es ist die ganze Bibel natürlich. Ja. Es ist vielleicht vorher noch interessant zu wissen, dass jedes Jahr, soweit ich weiß, nicht viele, aber ein paar Anfragen Anfragen an die GK gestellt werden von Leuten, die sagen, hier ist ein Prophet oder ich bin Prophet. Das geschieht immer wieder. Und in gewissen Fällen ist es dann anhand dieses Tests recht einfach zu sagen, naja, sicher nicht, weil es widerspricht der Bibel hier und hier und hier und hier. Oder in gewissen Fällen ist auch die Frucht ziemlich schlecht und in gewissen Fällen ist es aber nicht so deutlich und die Leute muss man machen lassen, bis man mehr sieht. Das kommt also vor. Nummer 1, Bekenntnis Jesu. Und ich meine, wer schon mal ein Buch von Ellen White gelesen hat, weiß, sie spricht ständig über Jesus und ihren geliebten Herr Jesus und Erlöser und so weiter. Zwei Beispiele, schau nur auf Jesus und lebe, oder das andere, geh zu Jesus, bitte ihn um Vergebung und glaube, dass er es tut. Aber ich meine, schlag das Buch Desire of Ages, Leben Jesu auf und ihr werdet, oder Steps of Christ, ja, jedes Buch von ihr und ihr werdet Tonnen solcher Aussagen finden. Also das ist sicher kein Problem. Nummer 2, ruf zur Buße. Und auch hier will ich einfach zwei Beispiele bringen. Beispiel Nummer 1, sie sagt, durch euer Verhalten habt ihr gezeigt, dass ihr kein Gefühl für heilige Dinge habt. Ihr habt Gott beraubt und ihr sollt jetzt gründlich Buße tun. Wagt es nicht, andere zu lehren. Oder mit diesen Wissenselementen würden sie den ganzen Himmel verderben. Ich möchte Schwester J. warnen und ihr zu Buße raten. Im Namen meines Meisters rufe ich sie auf, sich aus dieser starren Gleichgültigkeit zu erheben, den Rat des treuen Zeugen zu beachten und eifrig Buße zu tun, denn sie gefährdet ihre Seele. Und auch hier, ich meine, lest die Zeugnisse, 9 Bände, so viel Text, ihr findet 1000 solche Dinge. Ach ja. Übrigens, diesen Ruf zur Buße war auch vielleicht eins der stärksten Elemente, das ihren Dienst wirklich schlimm gemacht hat für sie. Sie schreibt, wenn ich zugleich wählen und Gott gefallen könnte, dann würde ich lieber sterben als Visionen empfangen. Denn jede Vision bringt auch die Verantwortung mit sich, Botschaften des Tadels und Warnung zu verkünden. Dies verstößt gegen meine Gefühle und bereitet mir unaussprechliche Seelenqualen. Ich habe meine Position nie begehrt, aber wage es trotzdem nicht, mich dem Geist Gottes zu widerstehen und einer einfacheren Arbeit nachzugehen. Also für all die, die denken, es wäre so toll, mal Vision zu kriegen und so, überlegt es euch gut. Und das finden wir auch in der Bibel. Ich meine, viele Propheten in der Bibel hatten genau das Gleiche gesagt. Die wollten nicht. Es war schlimm für sie. Ganz am Anfang hat sich Ellen White auch mal gewehrt, den Visionen gegenüber. Und hatte dann eine Vision, wo ihr gezeigt wurde, wenn du das weiterhin tust, dann wirst du nicht erlöst werden können. Also das war relativ klar damals. Dann natürlich ein weiterer Punkt ist erfüllte Prophetie. Und auch hier könnte ich jetzt viele Beispiele anführen, aber 2 oder 3, die einfach repräsentativ sind. Wann war das? Steht nicht. Ich habe eine ganze tolle Literatur in Buchi, deswegen habe ich nicht ganz alle Details hier. Aber als das Werk noch sehr neu war und Ellen und James White kein Geld hatten, also so richtig kein Geld, hat Gott Ellen White gezeigt, startet ein Druckwesen. Und James White hat die Sachen geschrieben und das hat alles hoffnungslos ausgesehen und er wollte schon wieder abbrechen, weil es einfach nicht zu funktionieren, es hat so geschehen, als ob es nicht funktionieren würde. Und trotzdem hat Ellen White gesagt, tu es und es wird ein Licht, zu einem Licht werden, das um die ganze Welt herumgehen wird. Und das ist passiert. Es hat alles so miserabel schlecht ausgesehen damals. Aber es ist ein Licht rausentstanden aus kleinen Anfängen, die tatsächlich um die ganze Welt gehen würde. Ellen White schrieb immer von Lichtstrahlen, die ganze Welt erreichen würden. Und das ist passiert aus so kleinen Anfängen. Wer hätte es wissen können, wenn es nicht Gott dir gesagt hätte? Ein anderes Beispiel. San Francisco ist 1900, wie viel, 1 oder sowas, abgebrannt. 6. Und das hat auch sie kurz vorher gesagt. Wieder, ich glaube, ich habe kein Zitat hier, das ist wieder mal ein Bogie, aber sie hat kurz vorher gesagt, San Francisco wird abbrennen und genauso ist es passiert. Und wir sehen, es ist wirklich abgebrannt, also so richtig. Dann gab es eine tolle Geschichte mit einem gewissen Dr. Kress. Dr. Kress hat die Gesundheitsbotschaft so richtig zu Herzen genommen und wollte ein echt guter Gesundheitsapostel sein. Leider hat nicht alles funktioniert und er wurde kränker und kränker und kränker, bis er fast gestorben wäre. Und Ellen White sagt dann, du hast eine Chance. Iss, ich glaube, raue Eier waren sogar, mit Traubensaft zusammen. Und es dauerte nicht lange, bis Dr. Kress wieder sehr gesund war. Ich meine, wer hätte es wissen können? Auch hier zeigt sich ganz deutlich, die Frau war inspiriert. Aber an dem Punkt muss ich auch sagen, es gibt manchmal sehr intelligente und gewiefte Ärzte, die ein bisschen die Geschichte studieren, und die kommen drauf, dass Ellen White tatsächlich nicht die Erste war, die die meisten Dinge gesagt hat, die sie gesagt hat. Sie war in den meisten Sachen nicht die Erste, die diese ganzen Gesundheitssachen gesagt hat. Und das haben Adventisten auch nie behauptet, dass das von ihr kommt. Was aber Adventisten sagen und was Ellen White auszeichnet, ist die Tatsache, dass sie immer richtig lag. Und das hatte kein anderer Arzt. Also das ist das Besondere, nicht, dass sie immer die Erste gewesen wäre. Wir sagen immer, sie hat schon gewusst, dass Alkohol schlecht ist, bevor alle und so weiter. Das stimmt nicht. Es gab schon Leute. Aber sie hat immer recht. Und das zeichnet die Prophetin aus. Also das ist ganz wichtig, im Hinterkopf zu behalten. Es gab auch Fälle, wo Ellen White tatsächlich falsche Dinge geschrieben hat. Weil der Punkt ist ja, erfüllte Prophetie, es muss alles eintreffen. Es ist nicht alles passiert, was Ellen White gesagt hat. Und es ist auch nicht alles richtig, was Ellen White gesagt hat. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, wo sie von einem Paradise Valley Sanatorium spricht. Und sie sagt, dieses Sanatorium hat 40 Fenster. Irgendwann kommt jemand auf die glorreiche Idee, die Fenster nachzuzählen und sagt, Moment mal, das sind nur 38 Fenster, was soll das? Ellen White kann keine echte Prophetin sein. Hier ist ein Fehler. Und das stimmt, das ist ein Fehler. Und sie sagt später, nee, habe ich nicht. Sie sagt später, stimmt, ich habe mich in der Sache an Leuten orientiert, die es hätten wissen müssen. Ich habe einfach gefragt, wie viele es waren, und die Person hat mir das gesagt. Was tun wir jetzt damit? Es gibt viele Leute, die sagen, Gott sagt dem Prophet jedes Wort, das er aufschreiben muss. Man nennt das auch zum Beispiel, es gibt verschiedene Bezeichnungen, aber Verbalinspiration ist ein sehr häufig gebrauchter. Und es gibt auch heute noch viele Adventisten, die das glauben, und es gab in der Geschichte viele große Adventisten, die Großes gemacht haben, die es auch gesagt haben und die dann abgefallen sind. Gerade auch deswegen. Ellen White hat gerade im großen Kampf eine Einleitung geschrieben, wo sie sagt, wie das funktioniert. Und sie sagt, wenn sie eine Vision hat, dann ist sie genauso abhängig von Gott, wie wenn sie die Vision aufschreibt. Aber sie sieht was und muss es dann in ihren eigenen Worten wiedergeben. Und im Fall vom großen Kampf sagt sie, dass sie oft dann Geschichtswerke hergezogen hat, und wenn sie eins gefunden hat, das genau das ausgesagt hat, was sie gesehen hat, und das in wirklich eloquenten Worten sagt, dann konnte sie keinen Grund sehen, wieso sie es nicht verwenden sollten. Ist ja Wahrheit, sie können es ja auch nicht besser sagen. Und das ist genau das Gleiche, das wir auch in der Bibel haben. Lukas 1:1-4. Lukas sagt, viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind. Wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Was sagt Lukas hier? Hat er eine Vision gehabt? Hat er nicht. Er hat die Sachen studiert. Trotzdem ist es aber in der Bibel. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass Gott garantiert über sein Wort wacht, aber dass das nicht heißt, dass Gott jedes einzelne Ding eingibt. Und hier müssen wir einfach wirklich unterscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und so auch bei Ellen White. Wir glauben fest, dass Gott nicht zulässt, dass in wichtigen Dingen, die auch nur, na nicht nur in wichtigen Dingen, in Dingen, die auch nur irgendeine Bedeutung haben, ein Fehler passiert. Aber es ist so egal, ob dieses Sanatorium 38 oder 40 Fenster hat. Und deswegen muss es Gott einfach für so egal erachtet haben und das einfach zugelassen. Basta. Und hier müssen wir einfach differenzieren. Also wenn wir hergehen und sagen, es darf nie ein Fehler passieren, dann haben wir sowohl in der Bibel, ist so, als auch bei Ellen White ein Problem. Gott lässt kleine Fehler zu. Aber das gibt uns noch lange keinen Grund, an der Inspiration der Schrift zu zweifeln. Da müssen wir einfach unterscheiden. Und ich gebe zu, wir können es nicht beweisen. Ich kann nicht sagen, wo die Grenze genau ist. Und ich kann nicht beweisen, dass Gott über alles gewacht hat. Das ist eine Glaubenssache. aber ich kann Gott kennenlernen und deswegen das von ihm erwarten, weil ich Gott kenne. Und natürlich, wenn es um erfüllte Prophetie geht, gibt es auch ein anderes Prinzip, und das ist bedingte Prophetie. In der Bibel heißt, bald rede ich über ein Volk und Königreich, dass ich es einreißen und zerstören will. Wenn es sich aber bekehrt von seiner Bosheit, gegen die ich rede, so reut mich auch das Unheil, das ich ihm gedacht zu tun. Wir sehen das bei Ninive ganz deutlich. Es hieß ganz deutlich bei Ninive, in 40 Tagen wird die Stadt zerstört werden. Es hieß da nicht wenn und aber und so weiter. Die Botschaft war ganz klar, sie wird zerstört werden. Aber die Nineviten so dachten, vielleicht haben wir eine Chance. Und ja, sie hatten eine Chance, ist genau das. Und das gibt es auch bei Ellen White. Es gibt bedingte Prophetie bei Ellen White. Und das ist auch wichtig im Hinterkopf zu halten. Gut, Nummer 4, ein Prophet bringt gute Früchte. Und in einem guten Buch über das Leben Ellen White steht, bei ihrem Tod im Jahr 1915 wurden in einem Bericht über ihren 70-jährigen Dienst die Errungenschaften der Gemeinde verzeichnet, die zu einem beachtlichen Maß auf ihren Einsatz zurückzuführen sind. 37 Verlagshäuser, 34 Sanatorien, 70 Schulen für die Mittelstufe, Akademien und Fachhochschulen, 510 Grundschulen. Alle sollten dazu dienen, das Evangelium zu verbreiten. Ein großes Werk, das ohne den Segen Gottes unvorstellbar gewesen wäre. Jetzt, ich sage nicht, dass sie bei jedem dieser Institutionen wirklich voll dabei gewesen wären. Das ist nicht die Aussage. Aber keine dieser Institutionen wäre ohne sie zustande gekommen. Und das sind gute Früchte. Also auch das ist ziemlich deutlich. Und dann noch Punkt Nummer 5. Keine Widersprüche. Jetzt, wie soll ich das beweisen? Ich meine, das geht nicht. Wir können jetzt nicht alle Schriften durchlesen, natürlich. Aber was habe ich hier für eine Folie? Na, nix. Es sind ein paar Prinzipien oder ein paar Gedanken, die ich einfach sagen will. Erstens, ich habe schon viele sogenannte Widersprüche von Ellen White gelesen. Also Leute, die sagen, es seien Widersprüche zur Bibel. Ich habe schon einige davon studiert, auch solche, wo ich dachte, das kann keine Antwort geben dazu, das stimmt, das macht keinen Sinn. Und ich habe dann nachgeschaut, studiert und ich habe bisher immer eine Antwort gefunden. Ich habe gemerkt, dass es 2 oder 3 Dinge gibt, die meistens dazu führen, dass Leute Widersprüche finden. Das eine ist, wie sagt man das? Man geht vom Negativsten aus quasi. Man kann viele Aussagen auf verschiedene Arten sehen. Man kann einfach versuchen, das Positive und Richtige zu sehen. Man kann aber die gleiche Aussage auch so verdrehen, dass es halt was anderes heißt. Und das wird oft gemacht von diesen Kritikern. Das muss nicht sein, es gibt keinen Grund dafür. Wir wissen nicht, wie es gemeint hat. Dann können wir auch vom Positiven ausgehen. Grund Nummer 2 ist, und das habe ich auch oft gesehen auf diesen Websites, die es da gibt, dass Texte falsch aus dem Zusammenhang zitiert wurden oder dass einfach nicht alle Informationen zu einer Sache gegeben wurden, zu einem geschichtlichen Ereignis oder sowas. Also man muss oft ein bisschen hinter die Kulissen gucken oder auch einfach den Text im Original nachschlagen, dafür gibt es Internet, und lesen, was im Zusammenhang dasteht. Und dann findet man das meiste. Und dann gibt es noch ein paar Punkte, die sehr schwer zu lösen sind. Die gibt's. Und dafür möchte ich auf eine Webseite hinweisen, die es noch nicht so wahnsinnig lange gibt, aber die extrem gut ist. Und zwar unter drc.whiteestate.org. DRC steht für Digital Resource Center. Und es ist eine Sammlung von Dokumenten, von vielen tausend, etlichen 10.000 Dokumenten. Ihr findet dort 2 verschiedene Arten von Sammlungen. Das eine sind Antworten auf Fragen, die über die Jahrzehnte an das Ellen White Estate gerichtet wurden und dann abgeheftet wurden. Und ihr könnt einfach davon ausgehen, dass wenn ihr heute eine Frage habt, dann hatten es Leute vor euch auch schon. Und die Leute haben sicher auch irgendwann mal die Frage gestellt und Ellen White Estate wurde dann abgeheftet oder in neuerer Zeit die E-Mails wurden gespeichert, die gibt's auch. Das heißt, ihr findet dort gute Antworten. Und ich muss selber sagen, ich habe noch nie irgendwo sonst so gute Antworten gesehen. Und die andere Sammlung besteht aus einfach Ausarbeitungen, Papers, die geschrieben wurden zu verschiedensten Themen. Von darf man Aluminium-Kochgeschirr verwenden bis, was sagt Ellen White, über bis Offenbarungsauslegung und so weiter. Also alles Mögliche. Was sagt Gott zu Hundehaltern? Und es gibt zum Teil ganz lustige Sachen dort. Also, auf jeden Fall. Ja. Jetzt, meine ich habe mir überlegt, soll ich gewisse Sachen aufgreifen und die behandeln? Gewisse Anschuldigungen, die immer wieder kommen und so weiter. Ich habe gedacht, ich mache es mal nicht. Wenn ihr am Ende Fragen habt, dann fragt. Wenn ich eine gute Antwort habe oder sonst jemand, können wir gerne drüber reden. Wenn nicht, würde ich es bei dem bewenden lassen. Ich ermutige euch einfach, wenn ihr Widersprüche findet, studiert und fragt nach, geht auf die Webseite und wenn ihr keine Antwort findet, dann schreibt mir, das will ich auch wissen. Ich habe bisher noch nichts gefunden, weil ich keine Antwort gefunden hätte. Ja, die 5 Tests eines Propheten. Ich habe bisher keinen Grund gefunden, bei irgendeinem dieser Tests irgendwie zu zweifeln. Und deswegen bin ich hundertprozentig überzeugt, dass Ellen White tatsächlich eine Prophetin Gottes ist. Es gibt dann Tests, die gehen noch ein bisschen weiter. Was oft noch reinkommt, sind körperliche Manifestationen. Das wird auch biblisch begründet mit dem Prophet Daniel, der das auch hatte. Ob das jetzt zulässig ist oder nicht, was weiß ich. Aber selbst wenn man das auch hernimmt, Ellen White hat das ja auch. Und da gibt es wirklich interessante Geschichten. Eine ganz bekannte ist die Sache mit der Bibel. Die hatten ja früher diese riesengroßen Bibeln, die waren, glaube ich, in dem Fall 12 Kilo schwer oder sowas. Und es gibt ja mehrere Fälle, kennt ihr vermutlich, wo Ellen White die Bibel so hochgehalten hat, lange, und dann über ihrem Kopf geblättert hat und auf die Texte gezeigt hat. Und die Leute, ich meine, er war klein, die Leute konnten es lesen von oben, was sie da gezeigt hat. Und haben natürlich gesehen, das stimmt tatsächlich. Oder eine andere Situation, wo sie die Bibel eine halbe Stunde so gehalten hat. Und ich habe es auch probiert. Ich bin nicht sonderlich stark. Ich wollte euch ein Bild mitnehmen, ich habe es vergessen. 3 Sekunden oder so. Sie haben, also Oliver ist wirklich sicher besser, aber sie haben dann mal versucht, wirklich zu beweisen, dass es unmöglich ist, und haben so Wettbewerbe gemacht. Und der Mr. Universe, der stärkste Mann, hat es gut 2 Minuten hingekriegt. Also doch einiges besser als ich, aber noch lange nicht so gut wie Ellen White. Und auch sonst, dass sie niedergefallen ist, auf dem Boden wieder aufgestanden ist, nicht geatmet hat und so weiter. Da gibt es ganz viele interessante Sachen noch dazu. Aber ich denke, ich gehe lieber mal weiter. Und wenn am Ende Zeit ist, dann schauen wir. Gut, wir haben jetzt den Punkt, dass Ellen White eine echte Prophetin ist. Wenn das der Fall ist, stellt sich immer noch die Frage, ist dann alles inspiriert, was sie gesagt hat, oder gibt es nur gewisse Teile, die inspiriert sind und andere sind es nicht? Und das Standardbeispiel, das dann immer kommt, ist die Einkaufsliste. Ist jede Einkaufsliste, die Ellen White geschrieben hat, inspiriert? Nein, sie natürlich nicht. Aber wie gehen wir damit um? Ich meine, wo ist die Grenze? Ist vielleicht schon nicht ganz so leicht. Prinzipiell, schon die Bibel spricht davon. Die Bibel spricht davon, dass das Alte Testament inspiriert ist. Alle Schrift ist von Gott angegeben und nützlich zur Lehre, zur Überweisung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift. Und auch im Neuen Testament gibt es solche Andeutungen zumindest. Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass als auch ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Also hier geht es ums Neue Testament, wird einfach ganz pauschal als Gottes Wort bezeichnet. Das ist kein hundertprozentiges Argument, aber zeigt auch, dass schon prinzipiell die Bibel auch sich völlig als inspiriert sieht. Jetzt, wie ist es mit Ellen White? Ellen White schreibt über verschiedene Dinge, die sie geschrieben hat. Bücher. Schwester White ist nicht Urheber dieser Bücher. Sie enthalten die Belehrungen, die Gott ihr während ihres Lebenswerkes gegeben hat. Sie enthalten das kostbare, trostreiche Licht, das Gott seiner Dienerin in Gnaden gab, damit sie es der Welt weitergeben möge. Also bei den Büchern ist sie ganz klar, diese Bücher kommen von Gott, basta. Sie macht da keinen Unterschied. Das gleiche mit Artikeln, die sie in Zeitschriften geschrieben hat. Ich schreibe keinen Artikel für eine Zeitschrift, wo es um meine eigenen Gedanken geht. Es geht um das, was mir Gott im Gesicht gezeigt hat. Die köstlichen Lichtstrahlen, die vom Thron scheinen. Kein Artikel, der nicht von Gott stammt. Und es gibt Tausende. Wir haben also auch da keinen Grund, irgendwie zu differenzieren, was oft gemacht wird von Leuten, aber nicht berechtigt. Und auch was Briefe angeht. Schwach und zitternd stand ich um 3 Uhr morgens auf, um dir zu schreiben. Gott sprach durch Staub und Asche. Ihr könntet vielleicht sagen, diese Mitteilung sei nur ein Brief. Ja, es war ein Brief, aber angegeben durch den Geist Gottes, um euch das, was mir gezeigt worden war, vor Augen zu rücken. In diesen Briefen, die ich schreibe, in den Zeugnissen, die ich ablege, stelle ich euch das dar, was der Herr mir dargestellt hat. Auch hier sehr allgemein schreibt sie. Und übrigens, die Situation hier ist interessant. Auch wieder, die Details fehlen mir leider. Aber den Brief, den sie erwähnt, schreibt sie einem Menschen, der genau eben gesagt hat, also das war kein angenehmer Brief und deswegen hat er dann geantwortet, ja, das ist sicher inspiriert, aber hier, na, das ist nur ihre Meinung, das kann nicht inspiriert sein, glaube ich nicht. Und dann schreibt sie genau diesen Text als Antwort drauf, wo sie einfach sagt, wenn du das machst, das ist nicht Gott, der dir das eingibt, das stammt von dir, von deinem Stolz. Und das heißt, die Situation an sich macht es noch deutlicher. Briefe von Ellen White kommen von Gott, basta. Das ging dann so weit, andersrum, um zu zeigen, wie weit sie ging damit. Eine kleine Geschichte, und zwar ein Prediger 1914 war das. In Südkalifornien hat gesagt, dass die 144.000, über die Offenbarung spricht, nur Amerikaner seien. Ja. Und damals war der Unionsvorsteher ein gewisser E.E. Andros. Und der wusste jetzt nicht genau, was er damit tun soll, weil die Bibel ist ziemlich still über das Thema, wer das genau ist. Und hat dann Ellen White gefragt, ob sie Licht hat zum Thema. Anscheinend hatte dieser Prediger einige Anhänger. Und Ellen White schreibt dann, ich habe dazu kein Licht, richte meinen Brüdern bitte aus, dass mir bezüglich dieser Sache nichts gezeigt worden ist und ich ihnen nur das sagen kann, was mir gezeigt wurde. Also sie macht diese Trennung ganz offensichtlich. Sie schreibt nicht, wenn sie es nicht von Gott weiß. Es kommt höchstens ab und zu vor, dass ihr eine Sache schon 20 Mal gezeigt worden ist und sie genau weiß, wie Gott zu dem Thema steht. Und wenn dann wieder eine Frage kommt, natürlich, dann braucht sie nicht wieder eine Vision. Dann weiß sie, hier ist die Antwort. So wie auch hier. Das, wenn sie mal gezeigt worden ist, dann weiß sie die Antwort logischerweise. Also auch das trifft auch auf Lebens, wie soll ich sagen, auf komplexere Dinge zu halt, wo sie einfach weiß, Gott sieht diese Sache so und so. Und braucht dann keine Vision mehr. Aber trotzdem kommt es ja von Gott ursprünglich. Gehen wir zu der Einkaufsliste zurück in dem Fall. Auch ihr ist klar, dass nicht jedes einzelne Wort von ihr inspiriert ist. Zurzeit muss man Alltägliches sagen. Alltägliche Gedanken beschäftigen den Geist. Es werden alltägliche Briefe geschrieben und Neuigkeiten mitgeteilt, die schon von einem Prediger zum anderen gegangen sind. Solche Worte, solche Informationen werden nicht unter der besonderen Inspiration des Geistes Gottes gegeben. Manchmal werden Fragen gestellt, bei denen es überhaupt nicht um religiöse Themen geht. Und diese Fragen müssen beantwortet werden. Wir sprechen über Häuser und Ländereien, über abzuschließende Geschäfte, über Plätze für unsere Anstalten, ihre Vor- und Nachteile. Also auch Ellen White ist klar, dass nicht alles, jeder Brief inspiriert ist. Was machen wir jetzt damit? Bei den Büchern sagt sie klar, ist inspiriert. Bei den Zeitschriftenartikeln auch sagt sie nicht, einer ist nicht. Bei den Briefen müssen wir vermutlich unterscheiden und sagen, Briefe über religiösen Inhalt sind sicher inspiriert. Briefe, die einfach über belangloses Handeln, oder nicht belanglos, aber einfach nicht religiöse Dinge vermutlich, sind es nicht. Unbedingt. Und hier müssen wir vielleicht die Grenze irgendwie auch mit unserem gesunden Menschenverstand ziehen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, wenn dieses Element und dieses Wort und so. Aber ich denke einfach, wir merken es, wenn wir ehrlich sind. Und am Ende muss man auch sagen, es gibt einen Heiligen Geist, den wir brauchen, um die Bibel, um Ellen White zu verstehen. Und ich denke, wir brauchen ihn vielleicht auch im Extremfall, um genau diese Unterscheidung zu machen, wenn es um Briefe geht. Das berechtigt uns noch lange nicht, natürlich, bei ihren Büchern zu sagen, na, das ist nicht Ellen White und so weiter. Also das ist nicht inspiriert, meine ich. Sie sagt auch, während Gott dem Glaubenden genügend Beweise gibt, wird er niemals alles beseitigen, was den Unglauben entschuldigen könnte. Wer nach irgendeiner Stütze für seinen Zweifel sucht, wird sie auch finden. Wer sich weigert, Gottes Wort anzunehmen und zu befolgen, bis jeder Einwand beseitigt ist, so dass nicht länger ein Anlass zum Zweifeln besteht, wird nie zum Licht kommen. Und das Prinzip, das mir einfach wichtig ist, ist folgendes. Wenn ich 1000 Zeugnisse für die Wahrheit habe und 2 dagegen, wie ignorant wäre ich dann, dass ich diese 2 Zeugnisse über die 1000 stelle? Das ist ungefähr das Gleiche wie mit zum Beispiel ewiges Feuer in der Bibel. Es gibt 2-3 Texte, die klingen tatsächlich danach. Es gibt ein paar 100 Texte, die klingen überhaupt nicht danach. Soll ich jetzt wirklich davon ausgehen, dass es eine ewige Hölle gibt aufgrund dieser 2-3 Texte in der Bibel? Oder sollte ich nicht besser diese 2-3 Texte im Licht der ganzen Hunderten von anderen Texten interpretieren, die ich habe in der Bibel? Viele Leute haben echt Probleme mit der Bibel, weil sie auf diese 2 oder 3 Texte fokussieren. Ich habe schon 4 Gespräche gehabt diesbezüglich. Aber ich muss einfach sagen, es ist Zeug nicht von viel Intelligenz in der Hinsicht. Es ist ignorant, um es auf den Punkt zu bringen. Und genau das Gleiche passiert auch vielen Leuten mit Ellen White. Also wir finden keine Schwarz-Weiß-Kriterien in jedem Fall, das ist klar. Aber wenn wir mit dem Geist Gottes, mit dem gesunden Menschenverstand hingehen, dann werden wir ganz sicher immer Gottes Handreiner kennen. Also da müssen wir einfach schon ein bisschen differenzieren, halt, das ist klar. Der Punkt am Ende ist einfach auch, wenn wir beschließen, dass wir entscheiden, was inspiriert ist und was nicht, dann sind wir über der Schrift und insofern über Gott. Und das muss jeder selber wissen, weil es ist dann natürlich ein sehr leichtes zu sagen, das ist und das ist nicht, und dann entscheide ich, was für mich gilt. Und die Bibel hat, und Ellen White hat keine Kraft mehr in meinem Leben. Und das müssen wir uns halt auch bewusst sein. Ich habe auch 2 Leute hier, Dudley Canwright und Moses Hull, die eben an Ellen White und der Inspiration und so weiter gezweifelt haben. Und ich finde es einfach interessant, dass es viele solche Beispiele gibt von Leuten, die gezweifelt haben, die ihr Zeugnis nicht angenommen haben und dann weggefallen sind von der Gemeinde. Natürlich ist es nicht der einzige Grund dafür und so weiter. Ich will hier auch nicht schwarz-weiß malen, aber es ist vielleicht doch interessant. Besonders Moses Hull will ich vielleicht kurz erwähnen. Moses Hull war ein sehr guter Redner. Sehr eloquent, hat die Massen angezogen, so ein bisschen wie ein Dwight Nelson, meine ich. Oder andere, diese ganz großen, bekannten Redner der Adventgemeinde. So ungefähr wird er beschrieben. Er war auch sehr gewieft, hatte ein klares Denken. Und das hat ihn dazu bewegt, immer mehr in Streitgespräche mit Andersgläubigen zu treten. Und ihnen zu beweisen, dass er Recht hat, dass die Bibel Recht hat. War ja an sich, ja, vielleicht schon falsch, aber er hatte zumindest gute Intentionen. Mit der Zeit hat er dann immer mehr mit Spiritisten Streitgespräche geführt. Und er hatte lange immer gewonnen. Er war immer Sieger. Er konnte immer beweisen, die Bibel hat recht, die Bibel macht Sinn und sie sind falsch. Bis er einmal nicht mehr gewonnen hat. Und es wird beschrieben, dass er am Ende dieses Streitgesprächs sagt, heute bin ich ein Spiritist geworden. Ellen White hat ihm vorher 2-mal gesagt, tu's nicht. Es wird auf Kosten deiner Seele gehen. Aber er hat es trotzdem getan. Und genau das ist passiert. Er hat dann 2-3 Tage oder so hinterher bereut vor der Gemeinde und hat gesagt, es war ein Fehler, ich bin doch wieder dabei und so weiter. Und er konnte weiterarbeiten innerhalb der Gemeinde unter der Auflage, dass er mit dem Loughborough zusammenarbeitet. Das ist auch passiert ein paar Monate lang, aber er war nie mehr der gleiche anscheinend. Der Mann war anders. Und nach ein paar Monaten war dann doch wieder weg von der Gemeinde und wurde einer der großen Spiritisten in Amerika. Der ist bekannter Mann, nicht nur im Adventismus, sondern in Amerika, wenn ihr ein bisschen studiert. Und der hat dann auch, ich habe den Namen vergessen, irgendeine spiritistische Gesellschaft gegründet, weil er nicht auf Ellen White gehört hat. Das gleiche links mit dem Dudley Canwright. Ich lese euch das doch kurz vor. Er war ein kraftvoller und redegewandter Verkündiger und Schreiber. James White erkannte sein Potenzial, als Kenwright ihn mit 21 Jahren fragte, was er in der Zukunft tun sollte. Und James hat dann eine Stunde mit ihm verbracht, gab ihm eine Bibel und hat gesagt, hier ist die Bibel, zieh umher, predige, wenn sie nicht mehr brauchst, wenn es ein Fehler war, gib sie mir zurück. Kenwright kam zurück und sagte, Bruder White, du hast sie verloren, die Bibel. Also quasi, ich brauche sie, ich mache weiter. War ein sehr, sehr fähiger Mann. Er wurde dann mit 26 Jahren, 1865, ordinierter Prediger der Gemeinde. Und trotzdem war es ein ständiges Auf und Ab mit ihm. Zweifel überkamen ihn. Elmer White hat ihm oft geschrieben. Er ist dann doch wieder weg von der Gemeinde, ist dann doch wieder zurückgekommen, ist dann doch wieder weg von der Gemeinde und wieder zurückgekommen. Und ich war nochmal ein drittes Mal hinweg von der Gemeinde. Und es war so ein Hin und Her. Der Mann war super, wenn er für Gott gearbeitet hat. Aber er hat immer wieder gezweifelt. Und auch ihm hat Ellen White viele Briefe geschrieben und gesagt, tu es nicht, bleib bei der Bibel. Er hat es nicht gemacht. Und er hat dann auch Bücher geschrieben gegen den Adventismus. Das bekannteste ist vielleicht Seventh-day Adventism Renounced. Schon mal gehört von. In seinen späteren Jahren erinnert man sich an Kenwright als einen großgewachsenen, ärmlich gekleideten, älteren Gentleman, der mit seiner Essensmarke für Arme durch die Hintertür der Küche des Battle Creek Sanatoriums kam, um am Tisch der Arbeiter zu essen. Er stand aufrecht und seine Erscheinung zeigte, dass er ein Mann so mancher Fähigkeit gewesen war. Sein ungeschnittenes Haar, seine ungeschnittenen und schmutzigen Fingernägel, seine ungebügelte Kleidung, das Fehlen eines Auges, machten diesen Fremden irgendwie abstoßend für die Mädchen, die auf ihn warteten. Sie nannten ihn Mr. X, bis man sie besser informierte. Am 24. Juli 1915 besuchte Dudley M. Kenwright die Beerdigungsfeier von Ellen White in Battle Creek. Ellen hatte seine gefährliche Reise vorhergesagt und geweint, als er sich entschied, das Phantomschiff einer anderen Denomination zu besteigen. Augenzeugen beschrieben die Betroffenheit, die tiefe Trauer Kenwrights bei seinem letzten Abschied von Schwester White. Nachdem die lange Schlange der Trauergäste den Sarg passiert hatten, sagte Kenwright zu seinem Bruder Jasper, dass er noch einmal zum Sarg gehen wollte, um sich zu verabschieden. Jasper schrieb später, mein Bruder legte seine Hände auf die Seite des Sarges und mit Tränen, die über seine Wangen liefen, sagte er stockend, da ist eine edle christliche Frau gegangen. Er konnte sich irgendwie nicht trennen. Und trotzdem, er war weg von der Gemeinde, hat dann noch andere Bücher gegen die Gemeinde geschrieben und alles, weil er nicht auf ihr Zeugnis gehört hat. Also, es lohnt sich sehr, auf Ellen White zu hören. Und sie sagt auch, es wird ein Hass gegen die Zeugnisse entflammen, der satanisch ist. Satans Anstrengungen werden dahingehend, den Glauben der Gemeinden an die Zeugnisse ins Wanken zu bringen. Das geschieht aus folgendem Grund. Satan kann seine Täuschungen nicht so eindeutig vollbringen und die Seelen nicht in seine Irrtümer führen, wenn die Warnungen und Zurechtweisungen des Geistes Gottes beachtet werden. Sie hatte recht. Genau das sehen wir heute. Immer mehr und mehr in verschiedenen Ländern. Leider hatte sie recht. Was wollte ich hier sagen? Nee, das lasse ich sein. Das habe ich auch schon gesagt. Das habe ich auch schon gezeigt. Ja, also zusammenfassend zwei Dinge hauptsächlich. Ellen White ist eine echte Prophetin. Es lohnt sich, auf alle ihre Weisungen zu achten, weil es uns ein gutes Stück hilft, in den Himmel zu kommen am Ende. Die Leute, die sie verwerfen, die anzufangen, herauszuwählen, was jetzt inspiriert ist und was nicht, kriegen Probleme. Also das ist echt auf einer Seite eine sehr tolle, auch ermutigende Botschaft, auf der anderen ist es natürlich auch eine große Warnung, die wir alle selber beantworten müssen, logischerweise. Neuer Teil. Was hier jetzt kommt, ist kurz ein Überblick über die wichtigsten Visionen Ellen Whites. Natürlich die erste Vision, ganz wichtig, die hat die Adventgläubigen damals davor bewahrt, vermutlich wirklich ganz komische Lehren anzunehmen, 1844 vielleicht sogar abzufallen. Die Vision hat ihnen gezeigt, dass es weitergeht, dass sie eine Arbeit zu tun haben, dass es ein Pfad ist eben noch zum Himmel, den sie tun müssen und so weiter. Also das war eine ganz wichtige Vision über die Wiederkunft auch, wo ihr dann auch in der zweiten Vision drei Monate später gezeigt wurde, dass eben Jesus im Allerheiligsten ist und dass die Wiederkunft später stattfinden wird und wie das ein bisschen sein wird und so weiter. Sie hat sogar das Datum gehört, by the way, sie hat das Datum der Wiederkunft mal gehört, aber sie konnte sich danach nicht mehr daran erinnern. Das ist übrigens auch oft ein Kritikpunkt, der kommt gegen Ellen White. Die Bibel sagt, niemand weiß, Ellen White sagt, sie wusste. Was jetzt? Der Punkt ist, Ellen White wusste nie. Sie hat in der Vision gesehen, wie das Volk Gottes immer näher zur Stadt wandert. Und sie beschreibt so die letzte Zeit, nach dem Ende der Gnadenzeit, die Trübsalzeit und so weiter und beschreibt an dem Punkt, sie beschreibt in der Ich-Perspektive, wir sind das Volk und an dem Punkt hören wir am Ende der Gnadenzeit von Gott eine Stimme, die für die Ungläubigen wie eine Donnerstimme klingt, aber für uns die Zeit und das Kommen Jesu Christi voraussagte. Sie beschreibt also quasi einfach, was dann passieren wird in der Ich-Perspektive. Nur hat sie es eben nach der Vision wieder vergessen. Also es ist nicht so, dass sie das gewusst hätte. Ich meine, vielleicht während der Vision, aber prinzipiell, das ist nicht der Punkt davon. Der Punkt ist, sie sagt einfach, die Gläubigen werden es hören am Ende. Und weil sie das erlebt hat in der Vision, hat sie es logischerweise gehört. Also hier müssen wir auch differenzieren, denke ich, und dann ist es überhaupt kein Problem. Ich hoffe, das macht Sinn.
Also du meinst, dass jemand weiß dann im Prinzip, also die Gläubigen wissen dann, wann Jesus wiederkommt.
Irgendwie. Ganz am Ende, ja.
Ganz am Ende.
Ja.
Gut, wenn man die anderen Sachen sieht, dass ich Sintflut oder so, Gott hat ja immer gewarnt vorher.
Ja, kurz vorher, gell?
Ja.
Ja, das sagt sie. Kurz am Ende werden sie Gläubigen wissen, aber jetzt natürlich noch nicht, klar.
Johannes.
Ja, müssen wir drüber reden. Dann eine andere ganz wichtige Vision ist, es waren verschiedene Visionen zu den Lehrpunkten. Da gab es diese, wie heißen sie, Sabbath Conferences, glaube ich, die Adventisten abgehalten haben in den Jahren kurz nach 1844 bis 1851, glaube ich, wo sie sich immer wieder versammelt haben und halt versucht eben haben, das lehrpunktmäßige Gebäude zu festigen. Und das war recht interessant, denn Ellen White war auch dort und konnte nichts verstehen. Die war irgendwie ein bisschen daneben immer und die hat überhaupt nicht verstanden, was abgegangen ist da. Und das wussten die ganzen Brüder. Und die haben diskutiert und diskutiert und diskutiert und kamen irgendwann immer zum Punkt, wo es nicht mehr weiterging. Und an dem Punkt hat Ellen White eine offene Vision bekommen, wo er Gott gezeigt hat, wie es weitergeht. Und für die Brüder war das so ein klarer Beweis damals, dass es wirklich eine Vision Gottes ist, denn sie wussten, Ellen White versteht überhaupt nicht, um was es geht. Und in der Vision, dann hat sie doch eben genau gesagt, um was es geht. Das heißt, es musste von Gott gekommen sein. Und da hat sie sehr stark geholfen, diese Lehrpunkte zu festigen. Und by the way, Theologen heute sagen, es ist uns unverständlich, wie die frühen Pioniere auf das gekommen sind, auf das sie gekommen sind. Die konnten weder Hebräisch noch Griechisch. Zumindest nicht an dem Punkt, später konnten es dann einige. Und es steht nicht in der Bibel. Also nicht in der englischen King James Bibel. Es steht im Griechisch und Hebräisch, aber nicht in der englischen King James Bibel. Und das zeigt auch wieder, Ellen White hat wirklich korrekt geführt, weil es ist Wahrheit.
Ja. Ich habe aber schon gehört, und in der Reformation kommt es auch zu diesem Punkt, diese Lehrpunkte beruhen nicht auf, die wir haben als Gemeinde, beruhen nicht auf ihren Missionen, sondern auf Bibelstudium, das dann durch Visionen bestätigt wurde. Also das ist so ein feiner, aber doch wichtiger Unterschied. Sie haben studiert, haben Wahrheit erkannt, waren sich aber nicht sicher, ist jetzt das Richtige, also was man jetzt rauskommt, und dann hat es Ellen White bestätigt bekommen in einer Vision. Das heißt aber grundsätzlich beruhen die Lehrpunkte auf Bibelstudium, das dann aber noch zusätzlich bestätigt wurde durch Visionen.
Ja, also ich habe schon beides gelesen. Stimmt, ja, aber das ist ein wichtiger Punkt. Aber auch sonst, auch bei dem, was ich sage, meine ich ja nicht, dass es nicht auf der Bibel basieren würde. Ich sage nur, es ist nicht alles sehr deutlich in der Bibel, wenn man nur die King James Bibel hat. Ich meine, Übersetzungen sind immer Verluste natürlich. Und, ja. Dann Verlagswesen 1848, das war auch die Sache mit der Druckerei, die ich am Anfang gesagt habe, das eben dann Lichtstrahl um die ganze Welt bilden sollte, was auch passiert ist. Dann hatte sie jede Menge Gesundheitsvisionen. steht hier Tee, Kaffee, Tabak. Sie sagt, das sind sündhafte Genussmittel. 1848. Und dann natürlich die ganz große, die große Kampfvision 1858, während der Satan versucht hat, sie umzubringen auch, mehrfach sogar. Sie wurde auch schwer krank, währenddem sie versucht hat, die Sachen niederzuschreiben, die sie da gesehen hat. Weil Satan genau wusste, wenn sie diesen großen Kampf schreibt, dann ist es ein starker Schlag gegen mich. Und sie beschreibt später, dass Satan wirklich versucht hat, sie umzubringen. Und sie war schwer krank, während sie versucht hat, den großen Kampf auszuschreiben. Und Gott sagte ihr, schreib. Sie ist niedergesessen und hat zum Teil kaum geschafft, eine Seite pro Tag zu schreiben. Also sehr wenig, sie war sehr schwach. Aber sie beschreibt gleichzeitig auch, dass je mehr sie geschrieben hat, ja schon wenn sie, als sie den Stift genommen hat, hat sich ihre Hand immer mehr verfestigt. Und je mehr sie geschrieben hat, desto gesünder wurde sie. Und später schrieb sie, durch das Aufschreiben dieses großen Kampfes hat sie gesundet. Gesund geworden. Viel gesagt, wenn es darum ging, Institutionen, auch Gesundheitsvisionen zu starten. Erziehungswerk 1872, das war auch eine interessante Vision. Adventisten haben dann 30 Jahre lang probiert, das umzusetzen, was sie gesehen hat. Und wir müssen verstehen, Gottes Idee von echter Erziehung ist nicht die weltliche Idee von echter Erziehung. Gott sagt, es gibt verschiedene Bereiche, die gefördert werden müssen. Es gibt das Körperliche, es gibt das Geistliche, es gibt das Geistige. Und die müssen alle gleichmäßig gefördert werden. Und dafür gibt es verschiedene Mittel. Natürlich ist Bibelstudium ganz wichtig, aber auch ganz wichtig ist Arbeit draußen im Garten. Sie sagt, Landwirtschaft ist das A, B und C von echter Erziehung. Und das sind halt Konzepte, das und mehr, die die Welt nicht verstehen konnte. Und danach haben drei Gruppen, sage ich einfach mal, von Adventisten versucht, es umzusetzen, die aber alle irgendeinen akademischen Grad hatten, Master und Doctor. Einer hat sogar gesagt, ich verstehe nichts von dem, was Ellen White sagt, aber ich kann schon die Schule übernehmen. Und während 30 Jahren hat nicht funktioniert, das umzusetzen, was Ellen White gesagt hat. Einfach weil die Visionen in eine ganz andere Richtung gegangen sind. Dann kam Madison. Mit zwei Leuten, Sutherland und McGann. 1903, das ist eine interessante Geschichte. Sie sind auf dem Fluss gefahren, auf dem Mississippi River in Tennessee. Und das Schiff von ihrem Sohn Edson hat den Motorenschaden. Das heißt, sie mussten anhalten. Solche Motoren sind nicht in zwei Stunden gepflegt und sie mussten halt dort relativ lange bleiben. Sind ausgestiegen, bisschen sich die Gegend angeschaut. Und Ellen White sagt plötzlich, this is the place. Also hier ist der Platz. Gott hat mir gezeigt, hier sollt ihr beide eine Schule bauen. Jetzt, die beiden wollten sowieso eine Schule bauen, aber was Kleines für Schwarze eigentlich. Und es war ein Riesenplatz. Mit vielen Steinen am Boden und so dass es völlig unbrauchbar war für Landwirtschaft. Und deswegen sagen sie auch, das kann nicht sein. Ich meine, wir wollen eine kleine Schule bauen. Das ist viel zu groß und zu steinig und das funktioniert überhaupt nicht. Vergiss es. Und dann White blieb hart und sagte, this is the place. Und die beiden, Sutherland und McGann, wussten, sie haben zwei Möglichkeiten. Sie sagen Nein und wissen ihr ganzes Leben lang, dass sie ein großes Werk für Gott tun hätten können und haben es nicht getan. Oder sie sagen Ja, wovon sie eh wissen, dass es das Richtige ist und schauen, was draußen steht. Und Ellen White hat gesagt, dass diese Schule ein Zeugnis für die Welt werden wird. Und diese Schule wurde ein Zeugnis für die Welt. Viele Leute aus der ganzen Welt sind gekommen, haben sich das angeschaut. Der Präsident der Vereinigten Staaten wusste davon und seine Frau hat darüber geschrieben. Also Adventisten waren mal wirklich gut im Erziehungswesen. Einfach weil sie genau gemacht haben, was Ellen White gesagt hat. Und ich muss heute sagen, dieses Konzept wird heute noch von diesen Self-Supporting Ministries, von diesen Outpost Centers wie European Bible School in Norwegen, TGM in Österreich, ISNI in Deutschland und andere umgesetzt. Es wird so gut wie fast gar überhaupt nicht umgesetzt von der offiziellen Gemeinde. Die verstehen das leider nicht. Und das ist tragisch. Die offizielle Gemeinde, muss ich ehrlich sagen, versteht zum größten Teil nicht, was Ellen White damals gesagt hat. Und es ist aber wichtig, denn Sie sagt auch, Erziehung und Erlösung sind im höchsten Sinne eins. Unter anderem, weil richtige Erziehung zur Erlösung führt. Das heißt, es ist so enorm wichtig, dass wir als Gemeinde uns damit beschäftigen, mit echter Erziehung, dass wir das Buch Education, Erziehung von Ellen White lesen und auch für unser persönliches Leben das umsetzen. Und wenn ich von Erziehung rede, meine ich nicht nur Klassen 1 bis 9 oder so. Es geht um die Bildung eines Menschen nach Gottes Willen. Es geht um viel mehr als nur Schulbildung. Es geht um, ihr wisst, was ich meine. Das ist eine wichtige Sache. Dann hat sie eben auch beim Aufbau von Sanatorien immer wieder geholfen. Durch sie konnten wir viele Sanatorien viel billiger kriegen, 4.000 anstatt 25.000 hier. Oder Glendale, 12.500 anstatt 60.000. 38.000 anstatt 155.000. Und meistens war die Geschichte so, dass die Verantwortlichen gesagt haben, können wir nie kaufen. Und Ellen White sagt, macht's. Und sie konnten es dann eben kaufen, weil Gott schon wusste, dass es dann funktionieren würde und gesegnet hat. Also auch hier, ohne sie hätten wir viele Institutionen nicht heute, die wir haben. Einige haben wir leider wieder verloren, andere gibt es immer noch. Also ja, Worldwide Missions, auch wichtig, wo sie gesagt hat, dass wir mehr als nur Amerika erreichen sollten. Dann 1901 die neue Organisation Gemeinde. Das Problem damals war, dass fast die ganze Weltgemeinde damals schon von einem Platz aus geregelt wurde. Und die Leute in Battle Creek, glaube ich, war es damals noch, wussten natürlich nicht sonderlich viel über das Feld in Australien. Und es hat schlecht funktioniert. Und deswegen gab es 1901 eine neue Organisation, wo eben dann die Kompetenzen aufgeteilt wurden in Divisionen und so weiter. Hat auch sie sehr stark unterstützt. Und auch Battle Creek Center und so, da gab es eine interessante Geschichte, die sie auch vorher schon vorhergesagt hat. Und zwar gab es eine Sache, die nannte man die Adventist Fires. Adventistische Feuer. Es ist nicht lustig an sich. Sie hat gesagt, 1901, liebe Brüder, Gott beabsichtigte mit der Aufrichtung des Verlagshauses in Battle Creek, dass es wie eine angezündete Lampe Licht geben sollte. Das wurde den Leitern ständig vor Augen gehalten. Sie hat schließlich auch ständig Briefe geschrieben. Sie haben jedoch das wahre Verständnis verloren und haben sich mit den Mächten des Feindes verbunden, indem sie dem Druck von Zeitschriften und Büchern zustimmten, die die größten Irrtümer enthalten, die es gibt. Ich habe große Seelenangst, wenn ich sehe, wohin unser Verlagshaus gekommen ist. Die Maschinen im Unternehmen des Herrn haben die seelenzerstörenden Theorien Roms und andere Geheimnisse der Bosheit gedruckt. Das Büro muss von diesen verabscheuungswürdigen Dingen gereinigt werden. Ich fürchte mich fast, den Review, also die Zeitschrift, zu öffnen, denn ich fürchte, lesen zu müssen, dass Gott das Verlagshaus durch Feuer gereinigt hat. Wenn es keine Reformen gibt, wird ein Unglück des Verlags das Verlagshaus ereilen und die Welt wird den Grund kennen. Und dann 02. Heute habe ich einen Brief von Bruder Daniels erhalten, in dem er mir mitteilte, dass das Verlagshaus durch Feuer zerstört worden sei. Ich bin über diesen großen Verlust sehr traurig. Aber ich war über diese traurige Nachricht nicht sehr erstaunt, denn in einem Nachtgesicht sah ich einen Engel mit einem ausgestreckten, feurigen Schwert über Battle Creek stehen. Und Battle Creek hat gebrannt. So, dass die Feuerwehrleute gesagt haben, eben die Adventist Fires, man schüttet Wasser rein und es ist wie Öl, haben sie gesagt. Es bringt überhaupt nichts, da irgendwas zu tun, weil es brennt einfach bestens. Ja, auch das hat sie vorher gesagt. Hat leider nicht funktioniert. Ja, das sind so ganz kurz einfach die wichtigsten Visionen, die sie hatte. Jetzt im letzten Teil möchte ich auf die Schriften von ihr noch kurz eingehen. Ist nicht mehr wahnsinnig viel. Kurz ein Überblick, was hat sie gemacht und so weiter. Sie hat über 4.500 Artikel für Zeitschriften geschrieben. Und über 100 Bücher in Englisch sind heute verfügbar. Sie ist der am häufigsten übersetzte Autor Amerikas, egal welches Geschlecht, und weltweit Nummer 2 oder 3 mit 150 Sprachen. Wobei ich sagen muss, ich glaube, wie heißt es? Nicht Lord of the Rings, sondern Harry Potter hat, glaube ich, mehr, genau, inzwischen. Aber sie liegt immer noch ziemlich gut im Rennen. Mehr als sie hat, glaub Lenin, soweit ich weiß. Also mehr öfter übersetzt wurde, soweit ich weiß, Lenin ist es, glaube ich. Mit 226 war es 1980. Also das ist noch eine Strecke bis dorthin. Jetzt, wenn wir die Schriften aufteilen, wen von ihr, gibt es natürlich die Zeugnisse. Zeugnisse, 9 Bände, die erstrecken sich über die ganzen 70 Jahre ihres Wirkens und sind einfach Briefe hauptsächlich und auch Zeitschriftenartikel, die sie geschrieben hat. An Leute, an Codepen oder eben in Review. Dann haben wir 5 Bücher, die nennen sich der Geist der Weissagung. Und die sind dann zu der heutigen Entscheidungsserie umgearbeitet worden. Und was wir dann noch haben, sind ein paar kleine Bücher, wie eben frühe Schriften zum Beispiel oder Leben, Steps of Christ, Schritte zu Jesus oder der bessere Weg. Und dann viele Zusammenstellungen, jede Menge davon. 2 oder 3 sind während ihres Lebens gemacht worden schon und alle anderen sind nach ihrem Tod gemacht worden. Und auch das ist oft ein Kritikpunkt von Leuten. Wir können doch den Propheten nicht zerstückeln und so weiter. Das ist ja inspiriert. Wie können Leute nicht inspiriert sind, jetzt mit ihren Schriften irgendwas anfangen und wieder Bücher produzieren? Wie weiß ich, dass es Gottes Wille ist, was da drin steht und so weiter? Da kommt recht vieles auf. Erstens müssen wir da sagen, dass sie selber sagt, dass es gemacht werden soll. Diese Artikel, die jede Woche in unserer Zeitschrift erscheinen, werden bald vergessen sein. Diese Artikel müssen gesammelt und zusammen neu aufgelegt werden, um sie Gläubigen und Ungläubigen vorzulegen. Sie selber sagt, mach Zusammenstellungen. Und auch in ihrem Testament sagt sie ja, dass 5 Treuhänder ihre Arbeit weiterführen sollen. Und an diese 5 Treuhänder schreibt sie, dass die Aufgaben sind, die Verbesserung der Bücher und Manuskripte, für die sie die Verantwortung haben, das Drucken neuer Übersetzungen und das Drucken von Zusammenstellungen aus meinen Manuskripten. Ganz klar der Auftrag Ellen Whites, druckt Zusammenstellungen. Und auch hier sind meine Schriften, die für mich Zeugen werden, wenn ich weg bin. In der Zukunft werden diese, wann immer nötig, von großem Dienst sein. Jetzt, wie können wir wissen, dass das, was dort drin steht, in diesen Zusammenstellungen, auch wirklich dem entspricht, was sie sagen wollte? Weil wir haben ja immer wieder mal Zusammenstellungen von Ellen White Schriften, die von Einzelpersonen gemacht werden und wo wir uns zum Teil schon große Gedanken machen sollten, weil sie einfach Zitate aus dem Zusammenhang reißen, die dann am Ende noch mit Kommentaren kurz ein bisschen was dazwischen geschrieben und so vielleicht Dinge aussagen, die wirklich nicht das sind, was Ellen White sagen wollte. Man kann fast alles nehmen und in den falschen Zusammenhang stellen und dann ganz andere Aussagen rauskriegen. Deswegen kurz an einem Beispiel, und zwar ein Buch Evangelism, wie so eine Zusammenstellung erstellt wird. Und zwar war das, soweit ich weiß, 1956, auf jeden Fall 50er Jahre, hatte die Ministerial Association in Amerika, das Predigtamt, das Anliegen, ein Buch Evangelisation rauszubringen, weil einfach die ganzen Felder rund um die Welt sowas brauchen würden. Gut, diese GK-Abteilung, Predigtamt, hat dann den Treuhändern des Ellen White Estates gesagt, wir bräuchten bitte so ein Buch, es wäre wichtig. Diese Treuhänder haben dann so die Grundrichtlinien zusammengestellt, was in das Buch ungefähr rein sollte, wer damit im Team mitarbeiten soll und so weiter, so die Grundlagen. Und haben dann zum einen ein 5er-Team gebildet, das dann einfach noch konkretere Grundlagen ausgearbeitet hat. Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied hier war. Dieses 5er-Team hat dann ein 2er-Team gebildet, also vermutlich wurde es von den Treuhändern gebildet, aber es gab eins, das hat damals aus Arthur White und vergessen, wo ich bestanden, die dann versucht haben, alle Schriften durchzugehen von Ellen White, veröffentlicht und unveröffentlicht. Es gibt noch einige Briefe und so weiter, Manuskripte, die nie veröffentlicht wurden. Und haben versucht, alles zu finden zu diesem Thema, Evangelisation. Haben dann, als sie das gemacht haben, die Sachen geordnet und in verschiedenen Gruppen oder eben Kategorien aufgeteilt. Hatten am Ende 24 oder so irgendwas Kategorien. Als sie das gemacht haben, haben sie die 24 oder so Kategorien aufgeteilt und jeder von den beiden hat 12 bekommen und hat kontrolliert, ob das, was dort drin steht, wirklich passt, vom Zusammenhang her, vom Inhalt her und so weiter, passt dort rein, was ist. Und haben auch die Reihenfolge dieser einzelnen Zitate innerhalb eines Abschnitts wieder geordnet. Das ging dann ein paar Mal hin und her, auch wieder zum Fünferteam, zum Zweierteam, die haben sich ausgetauscht und so weiter, so dass es wirklich sehr, sehr hochwertig gewesen ist von der Qualität her. Dann, als das Fünferteam bereit war dafür, haben sie das zurückgegeben zum Treuhändern des Ellen White Estates. Die haben sich es angeguckt, haben nochmal ein paar Feedbacks gegeben, das wurde vielleicht nochmal eingearbeitet. Und als wird langsam langweilig. Als sie auch fertig waren damit, haben sie es an die ganzen GK-Abteilungen, die da irgendwie mit beteiligt waren, geschickt. Die haben sich das durchgelesen, haben nochmal gesagt, was sie gerne anders hätten. Und als die auch fertig waren damit, konnte das Manuskript endlich zur Druckerei gehen. Es ist viel. Ich will damit einfach den Punkt machen, wenn so eine Zusammenstellung rausgegeben wird vom Ellen White Estate, dann ist es erstens gewünscht von Ellen White selber und zweitens machen sie alles, was möglich ist, um sicherzustellen, dass das wirklich sauber ist, dass es wirklich genau das sagt, was Ellen White auch sagen wollte. Und das gibt mir schon auch ein gesteigertes Vertrauen in diese Zusammenstellungen. Allerletztes Thema, noch ganz kurz, das Ellen White Estate selber. Ich will euch nur kurz sagen, wie das organisiert ist und wer dabei ist. Als Ellen White gestorben ist, 1915, hat sie 5 Treuhänder bestimmt, die über ihre Schriften wachen sollen und verwalten sollen und so weiter. Aus diesen 5 Treuhändern sind inzwischen 13 geworden. Und diese 13 Treuhänder treffen sich regelmäßig. Es gibt ein großes Meeting im Januar und dann noch ein paar unter dem Jahr. Und beraten halt über die großen Anliegen des Ellen White Estates. Aber diese 13 Treuhänder, die ziehen das dann nicht selber durch. Es gibt dann ein Team des Ellen White Estates, sind, weiß ich, 10, gut 10 Leute oder sowas, die dann während des Jahres oder halt ständig das durchsetzen, was eben die Treuhänder beschlossen haben. Diese Treuhänder sind meistens altgediente, erwiesene, treue Glieder der Gemeinde. Also, es liest sich ein bisschen wie die Who's der Adventisten. Also, die ganz wichtige Ämter hatten halt, sind dann oft auch nach der Pensionierung einfach dort dabei. Gewisse schon vorher. Die Aufgaben sind, der wird so definiert, Copyrights verwalten, Forschung, wenn zum Beispiel neue Fragen gestellt werden, wenn es neue Probleme gibt innerhalb der Adventgemeinde, gucken Sie, was sagt Ellen White dazu. Dann Beantworten von Fragen, das habe ich vorgemeint, dieses Digital Resource Center ist auch daraus entstanden eben, dass Leute Fragen stellen und sie beantworten das. Dann natürlich die Produktion und Verbreitung neuer Bücher. Sie reisen auch sehr stark rum in der ganzen Welt, halten Predigten, versuchen eben Sachen klarzurücken mit Ellen White und die Leute zu ermutigen und so. Und bieten auch Touren an. Und ich habe 6 Wochen dort gearbeitet, in dem Ellen White Estate. Wenn ihr dorthin kommt, ich habe viele Gruppen gesehen, die wirklich bei den Originalbüchern, Manuskripten meine ich, und so weiter stehen. Viele Leute haben die Angst, dass es alles abgeriegelt ist, du kommst nicht hin. Gewisse Leute verbreiten die Gerüchte, dass es da geheime Türen gibt, wo dann die geheimen Inhalte sind oder keine Ahnung was. Es gibt wirklich viele Länder, wo das viele Leute glauben, in der Ukraine zum Beispiel. Viele Leute glauben es dort tatsächlich. Ist, soweit ich beurteilen kann, nicht so. Das ist ein Vault, nennen sie das, so ein Tresorraum. Der ist speziell abgesichert. Wenn Feuer wäre, würde er 4 Stunden lang standhalten, würde auch die Luft rausziehen, damit sich das Feuer nicht verbreiten kann und so weiter, damit die Sachen gesichert sind. Aber dieser Tresorraum ist offen und wenn man das White Estate besucht, kann man rein. Und wenn man dann die Leute vom White Estate bittet und sagt, ich hätte gern das und das und das und das, dann kriegt man das und man kann das lesen dort. Also das ist nicht so abgeschirmt, wie viele Leute das glauben. Natürlich gucken sie, dass die Sachen sicher sind. Und ihr werdet vermutlich nicht die Originale von einem großen Kampf in die Finger kriegen. Aber wenn ihr ein gutes Argument habt, einen guten Grund, dann könnt ihr sie ganz sicher sehen. Kein Problem. Also das ist wirklich relativ offen dort. Das ist also nicht so, wie viele Leute Angst haben. Da gibt's jede Menge Verschwörungen, habe ich inzwischen rausgefunden. Und ich glaube, das wäre es. Abschließend will ich sagen, eins meiner Lieblingszitate von Ellen White: Wir haben für die Zukunft nichts zu fürchten, außer dass wir den Weg, den der Herr uns geführt hat und seine in unserer vergangenen Geschichte liegenden Lehren vergessen werden. Wir haben nichts für die Zukunft zu befürchten, außer dass wir den Weg, den der Herr uns geführt hat und seine in unserer vergangenen Geschichte liegenden Lehren vergessen werden. Es ist essentiell wichtig, dass wir Adventgeschichte studieren. Jo, dann hoffe ich, dass das ein bisschen interessant war. Und wenn es Fragen gibt oder Bemerkungen gibt oder was auch sonst gibt, dann fühlt euch frei. Oh, sorry, du wolltest noch was sagen, bevor ich euch vergessen. Oder? Nicht mehr? Okay, sorry. Ja, fangen wir vorne an.
Diese Geschichte mit dem 9-11, dass da offenbar von der Generalkonferenz nicht so gesehen wurde, wie gewisse Leute das sehen, dass also die Ellen G. White möglicherweise im Testimonies 9
Das Kapitel fängt auf Seite 11 an. Ist recht lustig. Testimonies Number 9 und das Kapitel fängt auf Seite 11 an. Ja. Naja, ich habe die Antworten gelesen zu diesen Anfragen und die kamen tonnenweise, natürlich. Und es ist einfach so, Ellen White schreibt nicht, dass es... Oder wie schreibt es genau... Ich glaube, sie schreibt nicht ganz spezifisch, dass es in New York zwei Türme geben wird, die durch Flugzeuge zum Einsturz oder sowas gebracht werden. Und deswegen sagt das Ellen White, die sagt einfach, was passiert ist, kann Teil einer Erfüllung dieser Weissagung sein. Es passt schon, aber wir glauben, dass die Weissagung größer ist, breiter ist. Sonst?
Ja, du hast gesagt, es gäbe eben auch so Zusammenstellungen, die eben da nicht so sauber sind. Wie finde ich jetzt heraus, wenn ich so eine Zusammenstellung von Zitaten von Ellen White in den Händen habe, ob es das etwas Gutes, Gesichertes ist, wie du das hier beschrieben hast, oder ob das etwas ist aus der Feder von jemandem, der das halt vielleicht auch eigendünken zusammengestellt hat?
Prinzipiell die von Ellen White States sind sicher. Und bei den anderen wäre ich vorsichtig. Ich sage nicht, dass alle schlecht sind, überhaupt nicht. Aber ich wäre vorsichtig.
Und lese ich bei einem deutschen Exemplar, ob das ursprünglich von Ellen White State kommt. Das ist vorne irgendwo.
Sollte stehen, ja. Sollte stehen. Es gibt auch immer ein Vorwort von den Treuhändern, soweit ich weiß. Und sonst gibt es eine Webseite von Ellen White State und dort sind alle offiziellen Schriften verzeichnet. Ja, Yvonne?
Darf ich fragen, was für eine Aufgabe hast du denn später bei der GC?
Ja, das wüsste ich auch gerne. ja, also für alle, die es nicht wissen, ich werde ein paar Monate nach Amerika ziehen, zum Ellen White State, dort im Team mitarbeiten. Die offizielle Bezeichnung ist Projektkoordinator. Was ich weiß, ist, dass das Ellen White State das Ziel hat, in Zukunft immer mehr Richtung Multimedia und so weiter zu gehen, viele technische Dinge. Und meine Aufgabe wäre halt, die eben dann hauptsächlich zu verwalten und so weiter. Jetzt... Das White State ist auch ein sehr spontaner, dynamischer Körper und was dann draußen steht, werden wir dann sehen. Ich meine, ich habe inzwischen gelernt, dass nicht immer alles so 1:1 zu nehmen ist, dass ich höre, also von daher.
Ja. Siehst du es ja an Kürzungen macht, zum Beispiel im großen Kampf oder Leben Jesus, wenn man gewisse Sachen, ja, gewisse Kapitel zusammen rafft, dass
Nein, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich sehe das folgendermaßen. Ich sehe das gleiche mit den Kombinationen. Man kann Kürzungen so machen, dass der gleiche Inhalt drinsteht. Man kann sie auch so machen, dass nicht mehr der gleiche Inhalt drinsteht. Und hier sehe ich den Unterschied. Ich sehe den Sinn von Kürzungen absolut. Aber ich würde wissen wollen, dass es eben so gemacht wurde, dass es passt. Und ich weiß auch, dass er ein Wild State macht, auch ganz wenig Kürzungen gibt es von ihnen. Und dort habe ich keine Sorge, weil die sind sehr darauf bedacht, dass es alles passt. Es gibt auch diese Audiobooks von ihnen. Auch die sind zum Teil ein bisschen gekürzt. Aber sie sagen auch ganz klar am Anfang, wir haben sehr Wert darauf gelegt, dass sie eben den Ursinn beibehalten. Dann finde ich es sinnvoll. Das ist meine Meinung.
ist das im Sinn von Schwester Weit, dass man hier gewisse Sachen rausnimmt, weil sie hat es ja mal inspiriert, so zusammengestellt, und ich denke mir, ja, wer kann diesen Satz und diesen Satz und diesen Satz rausnehmen? Wie kommt man darauf, dass man was machen kann?
Ich meine, eben, ich kann hier nicht mehr sagen als meine eigene Meinung. Ich habe nie von ihr gelesen, macht Kürzungen. Also, ein Bereich ergibt sich ganz einfach daraus, dass eben immer mehr Audiobooks gewünscht sind von Leuten, kommt immer mehr auf. Und ein großer Kampf per Audiobook ist halt sehr lang. Und dann macht eine Kürzung schon auch Sinn, natürlich. Ansonsten versuchen sie auch immer mehr, Ellen White in moderne Sprachen zu übersetzen. Das hat in Deutsch schon so nicht viel Bewandtnis, weil eine Übersetzung ist immer modern. Aber im Englischen gibt es immer mehr Leute, die sagen, ah, das ist so ein altes Englisch, ich kann das nicht mehr lesen, verstehen, das ist nicht meine Sprache, das liegt mir nicht. Und in dem Zusammenhang gibt es auch immer mehr Bücher jetzt, die einfach transkribiert, würde man vermutlich sagen, werden. Und in dem Zusammenhang kommt jetzt auch immer mehr die Idee auf, man könnte doch auch gleich das Ganze ein bisschen einfacher machen. Aber soweit ich weiß, ist noch erst mal stehen im Moment vom Wildy State Server. Oder soll mich jemand korrigieren, wenn jemand was anderes weiß? Wenn Deutschland einen gekürzten großen Kampf rausgibt, dann sehe ich das ganz anders, weil da habe ich ein Problem mit. Weil da steht nicht mehr das Gleiche drin.
Es gibt ja die fünf Bände, die Entscheidungsserie in Deutschland, wo gekürzt ist, und sie sagen, das sei das Gleiche wie im Englischen.
Würde ich nicht so sagen. Die schaffen sogar ein Buch nicht zu kürzen, das ist ein ganz anderes Buch. Also nehmt das offizielle, den offiziellen besseren Weg. Das ist nicht das gleiche Buch wie der englische bessere Weg. Ist es einfach nicht.
Ja. Ich denke, das ist wichtig, was du jetzt gesagt hast, oder? Weil ich habe den besseren Weg gelesen und plötzlich habe ich den Eindruck bekommen, hey, das ist ja überhaupt nicht das, was N.G. White in anderen Büchern schreibt. Im Stil her. Und da habe ich das verglichen mit dem Englischen und mit dem Büchlein Schritte zu Jesus. Und das war verpannt. Und ich sage nicht, dass der beste Weg ein schlechtes Büchlein sei. Aber es ist nicht das Gleiche, wie die N.G. White geschrieben hat.
Ja.
Ja. Also was für eins muss ich dann lesen?
Wenn du den besseren Weg lesen willst? Ja. Ich denke, die beste Ausgabe ist vom New Start Center. Vom New Start Center. Schritte zu Jesus, ja. Ist auch die billigste, glaube ich. Genau. Die ist nicht schlecht.
Ich habe mit einem Prediger gesprochen, noch nicht so lange her, nicht aus der Schweiz. Er hat gesagt, er kann an Schwester Weit nicht mehr glauben. Er hat gehört, er hat allerdings auch nur gehört, dass sie gesagt hat, Gott hätte sie in den Himmel schauen lassen und sie hätte dort Personen gesehen, die jetzt noch leben auf der Erde. Und die wird dort sein. Und wenn das so ist, dann ist es für ihn sehr unglaubwürdig. Und er sagt, Early Writings, das ist für ihn gut, das liest er, das akzeptiert er, aber alles, was sie nachher spät geschrieben hat, kann er nicht mehr glauben.
Weiß jemand hier, ob sie das geschrieben hat? Kennt es jemand? Ich weiß es nicht, also ich habe es nicht gelesen.
Also ich denke, es wird eben sehr vieles so drum geboten.
Oh ja.
Irgendwo fängt es an und es kommt dann irgendwo ganz anders an.
Ja, ich kann nicht sagen, ich bin ein paar tausend E-Mails durchgegangen, die eben an Ellen White gerichtet wurden. Wirklich ein paar tausend. Und immer und immer und immer wieder gibt es den Inhalt quasi, ich habe gehört, dass Ellen White sagt, bla bla bla, wo schreibt sie das? Und ich glaube, in über der Hälfte schreibt sie es überhaupt nicht. Das kommt oft vor. Zweitens, wenn sie das geschrieben hat, wo ist das Problem? Hat Leute gesehen, noch leben im Himmel? Also ich sehe hier kein theologisches Problem. Vielleicht ein ethisches, aber keine Ahnung, also weiß nicht. Also wenn das ein Grund ist für ihn, sorry, aber...
Keine Frage. Wir haben in der letzten Zeit ein paar Mal die letzten Kapitel im großen Kampf gelesen, wo Schwester Weit vom Ende schreibt. Und wir waren wieder sehr erstaunt, wie genau sie die Abläufe, was heute so geschieht, darin beschrieben hat. Und das war uns ein Grund, wirklich zur
großen Stärkung im Glauben und zu sehen, dass Gott uns eine wunderbare Stütze gegeben hat für unseren Glauben und dass wir das viel zu wenig nutzen und viel mehr nutzen sollten.
Es ist in dem Zusammenhang auch interessant, dass eigentlich alle, die wirklich Ellen White lesen, auch kein Problem mit Ellen White haben, sondern sehr überzeugt sind von ihr. Man kann natürlich sagen, das ist ein Zirkelschluss, weil die, die ein Problem haben, lesen sie auch nicht. Aber ich finde es doch interessant.
Aber sie hat ja auch eine Äußerung gemacht, dass Jesus schon hätte wiederkommen können.
Oh ja, schon 1890.
Ja,
es liegt an uns. Muss man ganz klar sagen. Es liegt an uns. Jetzt auch hier gibt es zwei verschiedene Theologien. Gewisse sagen, Gott ist nicht abhängig von uns. Und ich finde, das ist ein Blödsinn. Natürlich kann Gott tun und lassen, was er will. Aber Gott hat sich von uns abhängig gemacht. Das zeigt schon der Sündenfall. Ich meine, hat Gott die Sünde gemocht? Nee, natürlich nicht. Hat er sie zugelassen? Geht jetzt seit 6000 Jahren drauf ein? Natürlich. Das heißt, Gott hat sich von unserem Handeln abhängig gemacht. Das sehen wir ganz am Anfang. Und auch jetzt. Ich sehe zwei oder drei Gründe dafür, dass Gott noch wartet. Also eigentlich ein. Gott will, dass ein Volk gebildet wird, das ihn vertritt. Wieso? Erstens, und das ist jetzt ein kontroverses Thema, aber ich will doch kurz sagen. Erstens, weil die Bibel und Ellen White uns klar sagen, dass es eine Zeit geben wird, vor der Wiederkunft, wo es keine Vergebung mehr geben wird. Das heißt, in der Zeit, Sündigen liegt nicht drin. Wir werden auch nicht. Aber der Grund dafür, dass wir nicht werden, ist der, dass Gott so lange wartet, bis wir so weit sind, dass wir nicht mehr sündigen. Und das meine ich jetzt nicht mit so weit, dass wir aus Werksgerechtigkeit, das meine ich natürlich nicht. Gott bringt uns so weit. Aber wir müssen auch mit ihm zusammenarbeiten natürlich. Und offensichtlich haben wir das bisher vernachlässigt. Und ein anderer Grund, den ich sehe, ist einfach der, dass es eine Krise geben wird, die stärker sein wird als alles, was bisher auf dieser Welt war. Gleichzeitig sagt sie aber auch, dass die Erfahrungen, die die Gläubigen mit Gott machen werden, tiefer sein werden als alles, was jemals auf dieser Welt war. Es ist also eine Zeit der Superlative in jeder Hinsicht. Aber um in dieser Krise mit Jesus so zu bestehen und nicht abzufallen, müssen wir ihn vorher so gut kennen, dass wir eben durch die Krise durchgehen können. Und ich meine wirklich, wir müssen ihn kennen. Wir müssen nicht werksgerecht sein oder sowas, sondern wirklich kennen. Und ich denke, deswegen wartet Gott. Ich gebe noch ein, zwei andere Gedanken, aber ich glaube, es liegt an uns. 1888 gab es ja diese bekannte Konferenz, wo es um Gerechtigkeit aus dem Glauben ging. Wo zwei Leute, von denen Ellen White klar gesagt hat, dass Gott ihr gezeigt hat, dass die von Gott gesandt wurden, gezeigt haben, dass es um mehr geht als dieses formalistische Christsein, wie es leider auch bei uns heute noch viel zu oft ist. Und Ellen White hat dann gesagt, wenn die Leute damals 1888 das angenommen hätten, was die beiden gesagt haben, dann wären wir sehr kurz darauf im Himmel gewesen. Und interessant, 3 Jahre später kamen die ersten Sonntagsgesetze auf. Sonntagsgesetze. Passt gut zusammen. Anyway, ja.
Zu diesem Punkt, der eben angesprochen wurde, das heißt doch, Gott hat einen Tag gesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird. Ich habe einmal eine Predigt gehört, da hat es geheißen, Jesus kommt, ob wir bereit sind oder nicht. Gott hat diesen Tag festgesetzt. Was würdest du jetzt dazu sagen?
Du sagst zwei Sachen. Erstens, er hat den Tag festgesetzt, durchaus. Er kennt ihn. Weil er schon gewusst hat, wie wir uns verhalten würden. Ich meine, Gott steht über der Zeit. Gott weiß, wie wir handeln werden. Sonst gibt es keine Prophetie. Das heißt, Gott konnte den Tag schon vor 6000 Jahren festsetzen und sagen, es wird 2016 sein oder was immer, zitiere mich nicht. Einfach, weil er schon genau wusste, dass die Adventisten 1888 nicht treu sein würden. Also das sehe ich überhaupt kein Problem. Was war das andere? Faden verloren. Achso, er kommt, ob ich bereit bin oder nicht, wenn andere bereit sind, aber er kommt nicht, ob das Volk der Adventisten bereit ist oder nicht. Das ist ein Quatsch, das sagt auch Ellen White ganz deutlich. Sorry. Also, sie sagt oft, er wäre schon gekommen, wenn das Volk bereit gewesen wäre. Ich meine, ich kann dir die Zitate liefern und entweder hat sie recht oder dieser Prediger, aber Beide glaube ich nicht. Sorry, ich bin ein bisschen radikal hier. Also ich kann das nicht vereinen. Natürlich, viele werden aus der Adventgemeinde rausgehen und viele andere werden zur Adventgemeinde hinzukommen. Das schon. Aber es wird einen Körper geben, der bereit ist.
Ja. Wir haben, oder du hast erwähnt, diese anscheinenden Widersprüche bei irgendwas. Bist du der Meinung, dass es auch bei dir so etwas gab wie eine wachsende Erkenntnis?
Schon. Ich bin aber auch der Meinung, dass sich nicht so äußert, dass sie am Anfang ihres Dienstes Fehler hingeschrieben hätte. Ich meine, natürlich, sie war ein Mensch. Sie hat Gottes Liebe, Gottes Treue, Gottes Gnade und so weiter über 70 Jahre besser kennengelernt. Natürlich. Und auch sie hat ganz am Anfang Fehler geglaubt. Das heißt aber nicht, dass sie diese Fehler und die Inspiration hingeschrieben hätte. Übrigens, ganz kurz noch ein Punkt hier. Ein Prophet muss sich immer an dem messen, was vorher war. Das ist schon in der Bibel so. Mose war über alle Zweifel erhaben. Ich meine, jedem war klar, Mose, der ist mit Gott gewandelt, das ist alles, das passt, was da steht. Aber jeder Prophet, der nach Mose kam, musste sich an dem messen, was vorher schon da war. Und anhand dessen wussten dann die Leute, ist ein echter Prophet oder nicht. Das heißt, und Ellen White genau das Gleiche wieder. Sie muss sich an der Bibel messen. Jetzt, das will ich kurz noch erwähnen, wenn wir fragen, ist Ellen White über der Bibel, neben der Bibel, unter der Bibel, Standardfrage, kommt immer wieder, dann müssen wir sagen, sie ist unter der Bibel in dem Sinn, dass sie sich an der Bibel messen muss und nicht andersrum. Aber ist dieser Vergleich, passt es, also wenn dieser Test erfolgreich ist, dann steht Ellen White neben der Bibel. Denn wenn es von Gott kommt, ist es Wahrheit. Das ist Gottes Wort, genau. Und wer bin ich dann zu sagen, das ist jetzt mehr oder weniger wichtig als das? Ich meine, kann ich nicht machen. Aber da müssen wir schon klar sein, sie ist unter der Bibel, wenn es darum geht, festzustellen, ob sie ein wahrer Prophet ist. Aber wenn das bejaht wird, ist sie neben der Bibel.
Ja. Das widerspricht sich ja auch nicht.
Nö.
Weil ihre Aussagen sind ja konform mit der Bibel.
Eben, genau.
Dann kann man es natürlich unternehmen stehen lassen, das ist ja kein Problem.
Ja.
Zu dem, was Pierre gesagt hat, wenn ich mich recht erinnere, ist es ja so, dass die Ellen G. White Prophetin war, bevor sie den Sabbat erkannt hatte. Also sie hat ihre Gesichter gehabt, bevor sie die volle Wahrheit hatte. Und von dem her kann man natürlich schon sagen, dass im Verlauf ihrer prophetischen Tätigkeit eben Erkenntnisse dazugekommen sind, die sie anfangs nicht hatte. Und dass in dem Sinne auch ein geistliches Wachstum gegeben hat innerhalb ihres prophetischen Lebens.
Auf jeden Fall. Nur will ich auch den Punkt machen, dass das nicht heißt, dass sie am Anfang ihres Dienstes geschrieben hätte, dass der Sonntag Gottes Ruhetag ist. Und natürlich, wir sehen im Patriarchen und Propheten zum Beispiel, oder in Propheten und Könige besonders, finden wir eine tiefere Ellen White als in den früheren Schriften. Klar, ja. Ich meine, ich will die Fragen nicht unterbrechen, prinzipiell, aber ihr könnt ja gehen. Nee. Ja.
Wie muss man das einordnen mit dem Plagiat? Damals war das ja total legal, nicht, dass man Heuchler das Copyright-Verletzung. Und sie hat ja scheinbar gewisse Dinge übernommen, also historische Plätze, Ereignisse, Luther und so weiter. Wie siehst du das? Wie muss man das einordnen?
Griechi wollte eine Antwort geben, glaube ich.
Ja, also ich denke, wenn diese Leute, die das Plagiat, den Vorwurf des Plagiats erhoben haben, die Einleitung zum großen Kampf gelesen hätten, hätten sie diesen Vorwurf gar nicht machen können. Das ist eigentlich die Antwort. Ne? Und in dem Sinn wurde ja dieser Vorwurf des Plagiats auch durch einen katholischen, muss man sagen, einen katholischen Rechtsanwalt, einen Spezialisten für dieses Problem, die da eigentlich Einführung gemacht hat, der hat die aus der Welt geschafft.
Sein Fazit wäre sogar heute, wäre es nicht sicher, ob es Plagiat ist.
Nicht einmal heute.
Geschweige denn damals.
Nicht einmal heute.
Also heute müssen wir diskutieren, sagt er. Damals, völliger Quatsch, das war nicht Plagiat.
Ja. Was in dem Zusammenhang interessant ist, er schreibt, dass das, was Ellen White hat, geborgt, also literarisch geborgt, aber er sagt, sie hat immer etwas Besseres daraus.
Ja.
Und er schreibt, und er hat etwas mit dem Jesu untersucht in diesem Zusammenhang. Und er bekennt, dass dieses Buch ihn persönlich berührt hat.
Auch da finden wir Beispiele in der Bibel, wo man jetzt den Paulus den gleichen Vorwurf machen könnte, dass er heidnische Philosophen zitiert hat in seinen Reden, teilweise, also in Griechenland war auch so, habe ich mal gelesen. Also da sind auch immer wieder Zitate, wo der Paulus nimmt von der Umwelt, da die zu der Zeit aktuelle Schriftsteller waren um ihn herum oder in der jüngeren Vergangenheit damals. Also auch da ist nichts Neues. Und ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel beim großen Kampf über geschichtliche Ereignisse schreibt, dann ist es, dann erwarte ich ja irgendwo, dass sie auch recherchiert, was da wirklich war oder so. Und dass, wenn sie das dann nimmt und weil sie sieht, das ist glaubwürdig, das ist eine gute Quelle, also da habe ich überhaupt kein Problem damit.
Ja. Es gibt ein gutes kleines Büchlein, wovon ich den Titel vergessen habe, dieses braune mit dem roten Titel. Weiß jemand gerade, wie es heißt?
Von wem
hast du denn? Nee, ich habe leider gar nichts mehr. Ich weiß, es ist 100 Seiten oder so, ziemlich klein und nicht so groß. Also. Aber naja, schade. Plagiat, genau dieses Thema wird abgehandelt, ja, für die, die es interessiert. Ja, stimmt. Sie hat ja immer wieder zitiert, ohne die Quellen anzugeben, das stimmt. Was eben damals auch kein Problem war. In der zweiten Auflage von gewissen Büchern haben sie dann versucht, die Quellen nachzuforschen und dann reinzugeben, was natürlich nicht immer gelungen ist, weil ja, das ist eine große Arbeit. Ja.
Also, worauf ich noch hinweisen wollte, ich weiß nicht, ob alle, die hier anwesend sind, wissen, dass es auch einen sehr guten DVD vom Verlag her gibt, der die ganze Zeit beleuchtet, der Entstehung unserer Gemeinde und speziell Ellen White, wo vieles, was du erzählt hast, auch Keeper of the Flame kann
mein Verlag Erben der Reformation auf Deutsch. Ja. Jo, dann würde ich vorschlagen, hören wir mit dem Gebet auf und dann seid ihr entlassen. Ja, Vater, ich möchte einfach danken für das Geschenk, das du uns gemacht hast durch Ellen White. Für so viel Wissen und Weisheit, das uns helfen kann, unser Leben viel besser zu verbringen, auch viel besser mit dir zu verbringen und am Ende auch wirklich siegreich zu sein. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, sie immer mehr und mehr und mehr zu schätzen, oder ihre Schriften, und auch immer besser zu verstehen. Und hilf uns bitte überhaupt, wenn wir dein Wort lesen, immer offener zu werden dafür. Und uns immer mehr von deinem Geist, der dadurch wirkt, verändern zu lassen. Vielen Dank dafür. Amen.